David.
Robert. Na?
200 Folgen.
Gut siehst du aus, finde ich. Du bist gar nicht älter geworden in den 4 Jahren. 4 Jahre, ja. 4 Jahren.
4 Jahre, ja. Ist ein bisschen was.
Ja, ich habe vorhin tatsächlich gestaunt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Dachte, wie lange machen wir das jetzt? 4 Jahre? Boah, das sind ja fast 5.
Und das damit ist fast 10%, das ist mehr als 10% meines Lebens.
Ja.
Oh, so klingt's krass.
Früher waren so die längste Beziehung, die ich jemals hatte, war mal 4 Jahre, jetzt bevor meiner Ehe. Und ich glaube, ich bin auch nie länger als mal 4 Jahre bei einem Arbeitgeber geblieben. Ich glaube, auch das war Giga. Und das letzte Jahr konnte man dann schon immer so abziehen. Das war dann schon immer so, eigentlich ist man dieses Trennungsjahr meiner Scheidung. Und ich muss sagen, fühlt sich bei uns nicht so an. Was
ist
los?
Ja, das ist, weil ich so resilient bin.
Resilient. Ach, rhetorisch brillant.
Ja, kann man nichts machen.
Du hältst es hier einfach ganz mutig aus mit mir.
Ja, ich sitze hier heute auch extrem müde. Das erste Mal, wo wir Kameras auf uns drauf haben, für die lustigsten Momente. Oder interessantesten, emotionalsten.
Das heißt, ihr werdet nichts davon sehen online,
ja,
diejenigen,
ja,
die sich gefragt haben. Es gibt jetzt kein langes Video, sondern wir werden hier so lustige Snippets, wie man das heutzutage macht, wo dann so ein Text unten eingeblendet wird für all die, die sagen so, nee, Ton ist es mir auch nicht wert. Ich höre mir das jetzt nicht an, ich will das Bild gucken, aber will, dass mir dann Text darunter auch schreibt, was da jetzt gerade gesagt wird. Und dann irgendwas Krasses, was wir sagen. Wir müssen halt heute wirklich darauf achten, Punchlines zu bringen.
So, David.
Ja. Ich habe heute ein Trivia mitgebracht.
Ich habe ein Spiel mitgebracht.
Du hast ein Spiel mitgebracht? Jetzt bin ich, jetzt weiß ich, was machen wir denn dann jetzt?
Was willst du zuerst tun? Trivia oder Spiel?
Spiel?
Ja, okay, ja. Ist auch nicht schwer.
Ja?
Das Spiel ist...
Ist ein Quiz oder was?
Ist ein Quiz.
Oh!
Ist ein Quiz, passend zu unserer 200. Episode. Komm, ich brauche hier so ein Kritzelblatt heute, habe ich das Gefühl.
Oh.
Passend zu unserer 200. Episode. Folgende Frage. Es ist nicht schwer. Ich habe es schon getestet mit Leuten und sie waren alle sehr gut. Und ich denke, du wirst mit Bravour 90% richtig beantworten.
Ja. Okay.
Aber es braucht auch kein Filmwissen. Es braucht nur so ein Zeitgefühl.
Was? Das kann ich doch aber nicht.
Es braucht nur ein Zeitgefühl.
Das habe ich ja auch gar nicht.
Doch, das schaffst du.
Okay.
Ich habe dir 15 Filme mitgebracht.
Ja.
Und die Frage ist, passend zu unserem 200. Jubiläum, gehen die 200 Minuten oder länger?
200 Minuten, warte
oder
mal
länger?
Ganz kurz.
Ich das sind 3 Stunden und 20 Minuten.
Ja.
Oder sind die kürzer?
Ja.
Bist du bereit?
Ja.
Findest du die Frage gut?
Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee.
Titanic.
Geht länger.
Nein.
Ach,
194 Minuten.
Okay.
Ben Hur.
Der geht länger.
212 Minuten. The Green Mile.
Kürzer.
189 Minuten. Vom Winde verweht.
Geht länger.
238 Minuten. Interstellar.
Kürzer.
169 Minuten.
Ja.
Der Herr der Ringe. Die Rückkehr des Königs. Kinofassung.
Kürzer.
201 Minuten.
Oh, krass.
Der Herr der Ringe, die Gefährten.
Kürzer.
178. Der Pate.
Kürzer.
175. Der Pate 2.
Ist kürzer.
202. RRR.
RRR, der ist ewig. Der ist länger.
187 Minuten.
Krass.
Es war einmal in Amerika.
Der ist länger.
229. So, noch 4. Schindlers Liste.
Ist kürzer.
195 Minuten.
Ja, okay.
Killers of the Flower Moon.
Der ist länger.
226.
Ja.
Avatar 2.
Kürzer.
192. Und zum Abschluss The Brutalist.
Länger.
215.
Gut,
so,
schön.
Und zum Reinkommen.
Aber ist gar nicht so einfach, merke ich. So, ja, so bei sowas wie Titanic. Hätte ich gedacht, dass der auch ewig lief. Aber
ich hatte dann auch Leute, die zählten so, warte mal, wenn der 20.15 Uhr im Fernsehen kommt, dann ist 21.15, 22.15, 23 Uhr und dann, ja.
Kommt man drauf.
Haben wir das.
Okay.
Haben wir das.
Pass auf, ich habe dir Dankeschön für dieses Spiel.
Bitteschön.
Hoffentlich.
Hast du gut gemacht.
Danke, ja.
Schlechter als die Testprobanden, aber ist okay.
Naja, gut.
David
ist aber
Hein, 2-.
2-. Ich habe für dich ein kleines Trivia mitgebracht. Ich rede diese Woche nämlich auf meinem Kanal, habe ich über die Oscars
ein Video gemacht. Hast du jetzt ja Eigenwerbung in unserer 200. Folge?
Ehrlich gesagt werde ich
Hast
sogar
du's nötig?
Auf unserem Kanal eine Werbung für diesen Podcast mal machen, damit noch, mehr, ja, damit noch mehr Leute dann mal hierher kommen. Ich rede da nämlich über etwas, das ich dann zum Teil, das Trivia hier, habe ich extra rausgeschnitten hierfür. Ich rede nämlich unter anderem über die Oscar-Kampagne.
Ja.
Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass die Oscars, da werden ja, muss man sich sagen, vielleicht nicht immer die Besten ausgezeichnet, sondern manchmal auch Sachen, wo im kommt Hintergrund
so ein bisschen... Mindestens einmal Harvey Weinstein.
Genau, es kommt mindestens einmal Harvey Weinstein. Der ist ja so ein Kandidat, werdet ihr schon mal gehört haben. Auch hier im Podcast haben wir gesagt...
Shakespeare in Love.
Shakespeare in Love war 1999 so ein Fall, aber eigentlich auch schon vorher. Der hatte bei The Crying Game und Der englische Patient vor allen Dingen ist auch so ein Film gewesen. Da hat er seine Fingerchen im Spiel gehabt. Harvey Weinstein wurde ja nachgesagt, er hat Partys geschmissen, Geschenke verschickt, hat aber auch Schmutzkampagnen gefahren. Und da war er nicht der Einzige. Also es gab selbst später dann noch Fälle, zum Beispiel 2010 hat der Produzent oder einer der Produzenten von The Hurt Locker hat eine große Rundmail an die gesamte Academy geschrieben und hat gesagt, ey, hört mal auf für so einen 500-Millionen-Dollar-Film, damals Avatar zu voten, votet lieber für unseren Film. Und Hurt Locker hat damals auch dann den Oscar gewonnen.
Catherine Bigelow, glaube ich, ist die zweite Frau als Regisseurin, die auch den Preis bekommen hat, ne?
Ich weiß gar nicht, war sie nicht sogar die erste? Ich weiß es schon nicht mehr.
Es kann doch sein, dass sie die erste war.
Nee, ich glaube, Jane Campion hatte für das Piano schon
gewonnen.
Ich
meine, es sind zweite, ja.
Ja, auf jeden Fall ist Harvey Weinstein nur ganz kurz die Erwähnung hier, denn er hat das ja nicht erfunden. Die Oscar-Kampagne gibt es schon viel länger. Ne? Kampagne, das zählt ja auch ein bisschen dazu. Der hat ja dann so seine Darsteller auch losgeschickt und die sind dann überall gewesen. Gerade, finde ich, kann man es sehr gut bei Ariana Grande beobachten. Vor ein paar Tagen wurde ihr Terminkalender gepostet. Ich glaube, bei Instagram oder so. Jeden Tag im Februar. Die ist erst auf der Japan-Premiere. Einen Tag später ist sie bei einem Special-Screening in Brasilien. Dann hat sie bei einem Screen Actors Guild Award ist sie da, weil sie nominiert ist. Also die ist auf der ganzen Welt jeden Tag woanders. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel für Oscar-Kampagne. Aber Oscar-Kampagne beschreibt eigentlich auch so ein bisschen Wahlbetrug, kann man es auch nennen. Nämlich, dass man hinter den Kulissen mauschelt, dass man sich einen Oscar vielleicht kauft. Und das geht zurück bis auf die Anfänge der Oscars, nämlich auf die aller, nicht die allererste, aber die zweite Verleihung.
Oh, warte mal, die zweite Verleihung, muss die nicht so 1929 oder so gewesen
sein? Das war die erste. Die erste war 1930 war die zweite und da war nominiert unter anderem eine Frau namens Mary Pickford. Ja, den Namen wirst du noch nicht gehört haben. Ich kannte den ehrlich gesagt auch nicht. Oder
das ist für dich der Grund, dass ich es auch nicht gekannt habe.
Nein, aber...
Also, ich kann es nicht. Woher soll es Robert denn dann wissen?
Aber also, es ist jetzt kein Name, der so durch die Gegend fliegt, ne? Wo man sagt so, ja, ja, klar, Mary Pickford natürlich.
Dabei kennt man so viele von 1930 heute noch. So
ihren Schalon. Ehemann, über den ich gleich spreche, den
Ah,
Namen,
dann warte, Howard Hughes oder sowas kommt jetzt? Nein, okay.
Lass mich mal reden. Ja, Pickford zählte damals so zu den beliebtesten Darstellerinnen der Stummfilmzeit. Sie galt als America's Sweetheart. Die hatte nämlich auch so Löckchen. Diese Löckchen waren ihr Markenzeichen. Die waren mal lang, mal kurz, aber in ihren Filmen war sie immer das kleine, naive Mädchen. So ein Prinzesschen hat sie ganz häufig auch gespielt und das haben die Leute damals geliebt. Und die hatte schon in jungen Jahren in 140 Filmen mitgespielt. Das waren meistens so ganz kurze Sachen. Und dann hat sie 1930 den Sprung in den Tonfilm gewagt. Das war ihr allererster Tonfilm, hieß Kroket. Und mit dem war sie dann Oscar nominiert. Man muss über die Frau aber auch sagen, die war nicht nur Darstellerin, die war tatsächlich eine der mächtigsten Frauen damals schon. Die war unter anderem, hat die alle ihre Filme irgendwann selber mitproduziert und hat sich eine Gewinnbeteiligung in den Vertrag schreiben lassen. Das war damals unheard of und damit hat die richtig viel Kohle gemacht. Sie hat auch unter anderem das unabhängige Filmstudio United Artists mitgegründet. Und dadurch galt sie im Grunde so als erste Powerfrau Hollywoods, muss man sagen. Als eine der ersten, die wirklich ihre Fingerchen ausgestreckt hat und gesagt hat, ich will jetzt auch ein Stück vom Kuchen. So, 1930, ihr Film Kroket kommt in die Kinos und wird von der Kritik zerrissen. Ihre Rolle wird zerrissen. Es war das erste Mal, dass sie sprechen muss, dass man sie auch hört. Das war so, der Film selbst ist aber großer Blödsinn gewesen. Galt also nicht unbedingt als Favorit. Mary Pickford wollte aber diesen Oscar unbedingt haben und da halfen ihr so ein paar Sachen. Unter anderem, sie war Gründungsmitglied der Academy. Warum war sie Gründungsmitglied der Academy? Weil sie verheiratet war mit Douglas Fairbanks. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Ja. Der war einer der größten Stummfilmstars und kleiner Zufall noch dazu, der erste Präsident der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, also der Vorsitzende der Oscar Academy. Und da das für sie noch nicht genug war, hat sie gesagt, sag mal, die Oscar-Jury, die war damals ja noch überschaubar. Heute sind das so über 10.000 Academy-Mitglieder, die mit dabei sind. Damals waren es 36 Gründungsmitglieder und im zweiten Jahr werden es so um die 40 gewesen sein. Und dann hat sie gesagt, da könnte man doch so eine Teeparty bei sich zu Hause machen. Die hatten ein großes Anwesen, das hieß, glaube ich, Pick Fair. Das war tatsächlich auch so der Fokus Hollywoods. Da haben sich alle Größen und Studiobosse getroffen und haben da gerne gefeiert. Und die hat sie eingeladen und hat ihren Film gezeigt und hat dann quasi sich diesen Oscar dadurch erkauft und hat den in diesem Jahr auch gewonnen. Und das war ein Riesenskandal damals tatsächlich, weil das durch die Öffentlichkeit dann auch ging. Und Stimmen dann laut wurden, hä, was ist denn, hier geht's ja gar nicht um den besten Film. Das scheint ja wie so ein kleiner Club von Leuten zu sein, die alle sich den Oscar dann gegenseitig zuschieben. Es hatte dann tatsächlich Konsequenzen. Die Oscar Academy hat dadurch ein bisschen die Regeln verändert. Vorher war das so, dass die einzelnen Mitglieder unterschiedliches Stimmstärken hatten. Ja, also die Studiobosse und Produzenten hatten zum Beispiel mehr Gewicht ihre Stimmen als die von einem Tonmann oder Toningenieur. Das ist heute nicht mehr so. Damals ausgelöst durch diesen Skandal hat jede Stimme gleichberechtigt gezählt. Und Mary Pickford, die hat ihren Oscar bekommen und der hat ihr Karriereende eingeleitet, muss man ganz klar sagen, weil A, hat dieser Skandal, der ging durch die Medien, viel schlimmer war aber, und das ist ein bisschen skurril, sie hat sich die Locken abgeschnitten für diesen Film. Sie wollte nicht mehr das Curly Girl sein.
Sie wollte sich neu erfinden.
Sie wollte sich neu erfinden und das kann man eigentlich gar nicht glauben, es ist so ein Skandal gewesen. Es gibt Zeitungsheadlines. Mary Pickford schneidet sich die Locken ab. Es war ein mega Ding. Das ging einmal durch die Medien und die Leute konnten es nicht fassen. Aber sie hat auch diesen Übergang zum Tonfilm. Das war damals ja gang und gäbe und ist ja auch in diesem Film Babylon von Damien Chazelle aufgegriffen worden. Den hat sie nicht genommen und hat sich dann danach konzentriert auf eine Rolle hinter den Kulissen. War dann, wie gesagt, Mitteilhaberin von United Artists, was ja auch mal eins der mächtigsten Studios in den USA gewesen ist. Also eine echte Powerfrau, die auch wusste, was sie wollte und die sich das dann auch genommen hat. Und wenn man dann sagt, so ja, Harvey Weinstein war der Einzige, der hinter den Kulissen mitgemauschelt hat. Nee, nee, es gibt da viele andere und er war längst nicht der Erste. Das war Mary Pickford. Fort.
Es klatscht.
Dankeschön, dankeschön. Ich habe mich richtig gefreut, mal wieder eine Trivia rauszusuchen.
Ja, mach das doch gerne öfter.
Ja, wir könnten uns ja auch abwechseln zum Beispiel. Wäre das nicht eine Idee für einen Podcast, um den zu beginnen?
Oder auch nicht? Vielleicht
sagen
jetzt
wir
in Zeiten von ChatGPT und so können wir es ja nochmal versuchen.
Meinst du, wir kriegen es heute hin, mal richtig synchron Hallo zu sagen?
Hallo zu sagen? Okay. Ja. Hallo.
Hallo.
Achso, du meinst so, ja. Und damit.
Herzlich willkommen.
David. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Oh, krass.
Sehr schön, oder? Guck mal, selbst unser Cutter sitzt da und nickt im Rhythmus.
Und
das
isst.
Ist so und isst. Das ist, was er macht. Er soll arbeiten, aber eigentlich futtert er sich mit, das sieht aus wie Butter, aber ist ein Salat.
Hey, er isst gerne Butter. Er bringt sich immer so einen Block Butter mit. Ja. Was haben wir heute für euch?
Glänzt er immer so.
Wir gucken ein bisschen zurück.
Companion. Wir gucken zurück.
Ja, wir gucken auch auf die 200 Folgen so ein bisschen zurück.
Wir gucken auf die 200 Folgen zurück.
Ja.
Wir sind nicht wir, wenn wir nicht über aktuelle Filme reden. Wir müssen über Companion reden. Maria ist raus. Ich habe eine Rom-Com geguckt. David hat Action geguckt. So. Wir haben ein bisschen was mitgebracht. Wir haben, wenn wir schon über Stummfilme auch kurz geredet haben, ganz kurz einen Film, der fast wie ein Stummfilm wirkt und große Klasse ist, wie ich finde, mitgebracht. Hundreds of Beavers.
Hundreds of Beavers.
Ja, das ist ja fast wie so ein Stummfilm. Und dann schauen wir mal noch, oder ob wir es uns aufbewahren. Wir haben noch einen Affen gesehen im Kino.
Ja.
Wir haben noch einen Affen gesehen. Sowieso Affen, ein Riesenthema habe ich für den Kino. The Monkey, Better Man, Planet der Affen 4 letztes Jahr.
Monkey Man.
Irgendwo ist ein King Kong, dann Monkey Man. Affen sind so ein Ding.
Sind der Shit, ja.
Ja, ich habe auch ganz vergessen, ich hatte jetzt die Tage 28 Days Later geschaut, um dann langsam Richtung 28 Years Later mich vorzubereiten. Das sind ja auch Affen am Anfang. Das hatte ich ganz vergessen, dass die Affen Wut infizieren.
Ach, ja,
dass
ja,
Affen
ja, ja.
die Ausgangs sind, ja. die Tierschützer, die die Affen befreien wollen am Anfang, durch die der Virus verbreitet wird.
Dadurch kriegen sie ja auch diesen Spin. Ich bin mir nicht mehr sicher, war 28 Days Later nicht auch der allererste Zombie-Film, der rennende Zombies mal gezeigt hat? Weil das klassische Bild des Zombies war ja...
I Am Legend ist nicht so alt, oder?
Nee, ich glaube nicht.
I Am Legend kommt danach, ja?
Ich glaube, ja.
Nee, auf jeden Fall rennen sie dort. 28
Days Later war ja die Resurgence des Zombie-Films. Und da ging es ja dann erst wieder los, dass das auch häufiger aufgegriffen hat. Auch in, ich glaube, Dawn of the Dead waren die ja auch schon schnell dann, im Gegensatz zum Original Dawn of the Dead. Wenn ich mich recht entsinne, kann jetzt auch wieder sein, dass ich total einen Blödsinn erzähle und die Leute sagen, das sagt aber wieder mit einer Werft.
Wie sind wir jetzt aber darauf gekommen?
Du wolltest Affen? Aufgreifen.
Ach so, Affen, stimmt.
Genau,
Affen.
Aber wir reden gar nicht über Affen.
Affen war das Verbindungsglied. Und da haben wir ein paar Sachen. Die Woche ist auch Trailerwoche, aber wir haben noch nichts gesehen. Da müssen wir nächste Woche drüber reden.
Ich möchte ganz kurz aber eine Sache ansprechen. Ja. Ich habe gestern den Trailer gesehen von Final Destination Bloodlines.
Ja, nämlich heute, wo wir aufnehmen, kommt noch Fantastic Four.
Ja.
Morgen kommt neuer Jurassic World.
Stimmt.
Und sicherlich mehr, denn wir haben Super Bowl am Wochenende.
Ah, ja,
und
ja.
In den letzten 2 Jahren hat es sich so ein bisschen ergeben, dass die Studios nicht mehr alles zum Super Bowl droppen, sondern die großen Filme in den Tagen vorher.
Mhm.
Damit jeder seinen Freiraum bekommt. Das heißt, nächste Woche werden wir einige Trailer haben, über die wir mal reden werden, weil das Blockbuster-Material sein wird für den Sommer.
Ich will aber ganz kurz mal sagen, ja. Ich fand den richtig geil.
Ich fand den auch gut. Ich richtig die Vibes. Ne? Also
wie bewirbst du einen Final Destination-Film? Du erzählst ganz kurz, woher dieses Bloodlines kommt. Also im Trailer, ganz um ihn euch zu beschreiben, aber ich gucke den euch einfach mal selber an, sitzt ein Typ, der sagt, oh, mein Vater ist gestorben und ist ein Tätowierer oder Piercer, der auch in seinem Studio gerade arbeitet und guckt dann auf ein Foto, da sieht man den Vater, hat also irgendwas damit zu tun. Auch die Tagline ist, der Tod ist vererbbar. Dass jetzt vielleicht im neuen Final Destination nicht nur du betroffen bist, sondern auch der Tod überspringt auf ein anderes Familienmitglied, was ich clever so eingewoben finde, ohne das jetzt groß zu Tode zu erklären im Trailer. Und eigentlich geht es darum, worum es in Final Destination geht, nämlich so ein Aufbau von Zufällen, wie dann irgendwann der Ventilator eine Kette abschlägt und die sich dann in seinem Piercing verfängt. Und es ist so gut gemacht, dass ich dachte, wow.
Also es ist ein bisschen so, wie, kennt ihr das, wenn man so einen Zeichentrickfilm und so Leute so eine Verkettungssache bauen? Da geht eine Murmel durch eine Bahn und die lässt wieder irgendeinen Stein umfallen, wo dann so eine Springfeder, wo drauf springt, nur das Ganze mit Tod. Und wir wissen alle bei Final Destination, wenn wir einen LKW sehen, der Holzstämme beladen hat, ganz schnell weg auf der Autobahn. Ich glaube, das war Teil 2. Hast du einen Lieblings-Final Destination-Kill?
Also ich habe ja schon neulich mal gesagt, dass der 3D-Teil mir am meisten damals Spaß gemacht hat.
Ist das 3?
Nee, ich glaube 4 oder es war es der letzte. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber da hatte ich damals die größte Freude. Das ist der einzige 3D-Horrorfilm. Da gab ja so eine kleine, nach Avatar wollten alle 3D machen und die Horrorfilme haben es dann versucht, My Bloody Valentine 3D. Und der einzige, der für mich da so richtig funktioniert hat, war der. Weil ich da dachte so, ja, das funktioniert, wenn dann mir so eine Säge ins Gesicht fliegt. Aber ich habe eigentlich keinen Lieblingskill, muss ich sagen.
Ich habe den an dem Bahngleis, ich glaube, es ist im zweiten Teil, wo der Zug dieses Metallstück hochschleudert und ihm den Kopf zersägt in der Mitte.
Ja.
Naja, weißt du nicht mehr. Ist aber auch nicht so schlimm.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich gemerkt, oh, das erinnert ja wirklich an irgendwie eine coole Zeit von so Pop-Horror. Mhm. Also Horror für ein größeres Publikum. Mhm. Und da habe ich Lust drauf und dachte so, geil, musst du bei einem 6. Teil auch mal sagen, der aber auch so ein bisschen als Reboot gehandelt wird. Soll eine Studentin gehen, die in den Heimatort zurückkehrt und die diesen Kreis durchbrechen will und sich an jemanden wendet, der wüsste, wie das geht. Es kann also sein, dass es wieder an die erste Figur geht. Überlebt der im ersten Teil? Sind alle tot? Ich weiß es nicht mehr.
Nee. Ich glaube, ist es nicht so gewesen, dass Devin Sawyer, der den ja spielt, der ist ja im Original Ende, auf der DVD ist das zu sehen, stirbt er ja. Und für den Film haben sie das verändert. Im Kino ist es ja so, dass sie dann zeigen, wie sie zu dritt irgendwo am Ende in einem Restaurant sitzen und dann wird einer der drei Freunde nochmal erschlagen. Und ich glaube, in einem der späteren Filme wird gesagt, dass er dann gestorben ist später irgendwie dabei. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Originalfigur noch lebt. Ich hatte auch gedacht, hier auf dem Handy-Bildschirm vielleicht sehen zu können, ist der Vater vielleicht Devin Sawyer? Aber nein, ist er nicht. Den würde ich erkennen. Ey, lassen wir uns überraschen. Ich finde aber mal schön, dass mich ein Horror-Trailer nicht zu Tode gelangweilt hat, ehrlich gesagt. Das ist auch selten.
So, Fantastic Four, Jurassic Park. Ich bin gespannt, was die Woche noch so kommt.
Aber wenn wir schon mal Horror sind, wir hatten letzte Woche mit Companion einen Film gesehen, der, ich weiß gar nicht, den sollte man eigentlich gar nicht ansprechen, wie er beworben wird, weil das ist einer dieser klassischen Filme, da tun die sich natürlich auch echt schwer, den mit einer Trailer-Kampagne zu bestücken, weil relativ
der Trailer verrät's, ja?
Ja.
Der Trailer verrät's?
Der Trailer verrät's und relativ früh im Film, muss man sagen, switcht der Film auch. Also es wird eigentlich in den ersten 30 Minuten, glaube ich, klar, was hier so die Prämisse des Ganzen ist. Ich weiß gar nicht. Glaubst du, dass es ein Film ist, der mehr Spaß macht, wenn man gar nichts weiß?
Ja, schon, weil man sich die ersten 20 Minuten darauf einlassen kann. Es kommt in dem Film zu einem Übergriff. Und das fühlt sich viel unangenehmer an, weil man auch so weiß, die Figur, die der anderen Figur das antut, ist auch so ein bisschen anrüchig und so. Und dann ist man schon mal in so einer klaren Schiene drin, wo man denkt, oh, auf sowas könnte das hinauslaufen. Und wenn man dann darüber denkt, was dir revealed wird und du denkst, ach so, deswegen denkt jemand, man könnte das und das auch einfach so machen, ergibt es auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise Sinn. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Aber ich glaube, wir kommen ja nicht drum rum, ohne zu verraten, um was es geht.
Ja, ja, wobei, klar, wir können jetzt sehr, sehr vage bleiben, muss man sagen.
Können wir? Können wir nicht. Ich denke, wir können es nicht. Ich erzähle euch kurz, worum es geht, ohne es zu verraten. Danach könnt ihr wieder wegschalten oder drinnen bleiben, denn der Film startet ja ab heute in den deutschen Kinos. Mhm. Vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Also, Companion erzählt die Geschichte von Josh und Iris. Pärchen, verliebt, schöne gemeinsame Erinnerungen, wie sie sich kennengelernt haben. Da erinnern sich auch gerne gemeinsam dran und wollen mit Freunden ein paar schöne Tage an einem Haus, was sich als Luxushaus am See entpuppt, bei ihrem bekannten Schrägstrich-Freund Sergei. Und Sergei hat sogar so viel Kohle, dass dem das ganze Land um diesen See gehört. Und das scheint auch so ein bisschen klar zu sein, so gerade, der hat vielleicht so seine Finger in Geschäften drin, sagt er auch selbst. Und dann ist da noch ein anderes befreundetes homosexuelles Pärchen und noch eine Freundin von Josh, die halt so Sergei als Sugar Daddy an der Seite hat. Kurzum, die sind zu sechst und verbringen schön Zeit miteinander. Und dann wird es aber, naja, sagen wir mal so, übergriffig und ein bisschen tödlich aus Versehen und auch ein bisschen heistig. Also Leute haben so Second Thoughts, was sie eigentlich gerne machen wollen und sich vielleicht auch bereichern könnten in diesem isolierten Set in der Natur. Bis hierhin ohne den wichtigsten Dreh- und Angelpunkt.
Ja, man muss sagen, so wichtig ist der jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Ist, wie gesagt, der Trailer verrät es schon und du kannst Spaß haben mit diesem Film auch darüber hinaus, weil, wie gesagt, nach 30 Minuten kommt dieser erste Twist und danach entwickeln sich daraus ja weitere Twists. Also der Film kann eigentlich danach noch ein bisschen mehr. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr nicht mehr hören wollt über Companion, sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie wir ihn fanden. Wie sage ich denn das jetzt? Also, das ist doch ärgerlich. Warum machen die denn solche Filme, wo man als Kritiker hinterher
auch echt... Das ist doch ärgerlich. Wie kann denn das sein? Also, ich fand den Film unterhaltsam. Ich finde, der hat einen schönen, absurden Humor. Der hat eine schöne Farbpalette. Ich finde, und das hat David aber schon rauskam, vielleicht nehme ich dir das so ein bisschen ab, einen großen Punkt, über den ich relativ entspannt hinwegsehen konnte. Er stellt Regeln auf, die er selbst nicht einhält. Und das in Schlüsselmomenten. Mhm. Ich glaube, das beschreibt eigentlich, was du so ein bisschen
gehen willst. Der Film macht dann etwas auf, diese Prämisse, von der wir gesprochen haben, und erzählt dann genau damit. Erzählt dann auch, dass die Figuren darum herum einen Plan gehabt hätten. Und diese Regeln, vor denen du auch sprichst, die ergeben weniger und weniger Sinn. Und das ist am Ende für mich ein einziges großes Logikloch. Also wirklich auch mit Sachen, wo ich gemerkt habe, nee, das stimmt nicht. Also da werden dann auch weitere Personen involviert, bei denen man merkt, dass, wie kann das die Person jetzt wissen? Wie erklärt sich das? Und bei Hin- und Wiederdenken macht das wirklich gar keinen Sinn. Und das fand ich schade, weil der Film darüber hinaus, wie du sagst, der hat Momente, wo er dann Spaß macht. Für mich war noch ein anderes Problem dabei, weil es gibt wieder so eine Message da drin und die fand ich sehr aufdringlich. Es ist nämlich schon ein ganz klarer Schlag gegen die Inselkultur, ne? Weil es gibt so einen Moment, du hast ja von Übergriffigkeit gesprochen und es gibt eine männliche Figur im Film, die ist ein ganz schönes Arschloch. Und zwar so sehr ein Arschloch, das wird dann immer wieder herausgestellt und diese Figur sagt dann irgendwann sehr deutlich, ja, ich bin ein Gamer, also er liebt es eigentlich die ganze Zeit zu zocken und er findet es unfair, dass die Welt ihm nicht mehr zuspricht, er hat eigentlich viel mehr verdient und da wird dann auch so ein klares Geschlechterding in auch so einem Konflikt daraus. Und ist sehr deutlich das, was so dieser Internet, wenn du im Internet so diese Gespräche über die Inselkultur und dieses Für und Wider mit aufnimmst, ist es genau das. Und da dachte ich so, warum wird dem Publikum nicht mal überlassen, das selbst für sich diese Schlüsse zu ziehen? Warum muss er das aussprechen? Warum, ne? Es wird zwar das Wort Insel nicht in den Mund genommen, aber es wird so deutlich darauf hingewiesen, dass ich dachte, das hätte man sich auch ein bisschen selber erschließen können. Und da dachte ich so, Mann, neben diesen Logiklöchern finde ich es voll schade, dass das Drehbuch eigentlich gar nicht unclever ist zum Teil, aber dem Zuschauer dann nicht mehr zutraut. Und das hat mir mehr und mehr den Spaß an Companion genommen, der eine tolle Hauptdarstellerin hat. Eigentlich sind alle Darstellerleistungen nicht übel, wie ich finde, aber mit dem ich weniger Freude hatte als du zum Beispiel.
Ja. Ich mochte das schon in dem Trailer, der ja wirklich klar macht, worum es geht. Der ist ein bisschen bissig, der ist ein bisschen fies, der ist so ein bisschen in die Fresse hinein. Aber genau darauf spielt er eben an. Der kommt mit Klischees, die mit, ja, Me Too, kann man ja sagen, zu tun haben. Und dann sage ich auch, sehr modern.
Ja, ja.
Sehr modern.
Ich würde sagen, wir machen es jetzt
und
mal
bringt,
so.
Und bringt dabei, aber vor allem, muss ich auch sagen, Horror, Romanze, Thriller und Science Fiction untereinander. Und Horror, auch Komödie. Ja, so da oder.
Bisschen
da,
blutig.
Ja, oder ein bisschen blutig. Ja, woher fängt Horror an, hört's auf? Oder welches Genre ist denn sonst so blutig? Sagen wir mal, er bringt ganz schön viele Genres relativ leichtfüßig unter einen Hut. Er manipuliert das Publikum dahingehend, dass er wahrscheinlich auch hofft, dass er im letzten Drittel eben nicht mehr diese Fragen rückwirkend stellt wie du. Und ich konnte dann auch für mich die Intention des Films erkennen und sagen, ist okay, ist fein für mich.
Ja, ist aber nicht der Horror-Hit bei dem,
und
von dem
der
ich
Trailer
jetzt
verkauft dir das Gefühl, was der Film auch mit sich bringt.
Das stimmt. Das ist immer.
Das ist kein Fake, der da aufgebaut wird.
Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier eine Spoilerwarnung. Und zwar eine mit Anführungszeichen Spoiler, weil es ist wirklich, wir sprechen jetzt nicht über Dinge, über spätere Entwicklungen im Film, sondern wirklich nur über das, was im Trailer schon verraten wird. Also, hier Spoiler für diejenigen, die es nicht hören wollen, die springen jetzt zum nächsten Kapitelmarker, die bei uns ja so ein bisschen versetzt sind wegen der Werbung.
Dann hört er die Werbung halt nochmal.
Dann hört er nochmal die Werbung. Also, es wird im Film relativ schnell klar, es handelt sich um einen Liebesroboter, der, ne, unsere Hauptdarstellerin ist ein Liebesroboter, das ist nach anderthalb Stunden wird das klar, die programmiert worden ist, sich in unseren Hauptdarsteller zu verlieben. Und da wird jetzt schon für euch klar werden, ne, was das für eine Konstellation ist, wo auch dieser Insel-Gedanke herkommt. Und das ist aber nur der Ausgangspunkt für die Geschichte. Für die braucht es dann am Anfang ein bisschen, aber es ist jetzt keine Überraschung, wo ihr dann sagen will. Also klar, die Überraschung ist größer, wenn ihr es nicht wisst. Deswegen hoffentlich habt ihr den Trailer nicht gesehen und hoffentlich habt ihr jetzt die Spoilerwarnung nicht überhört, weil ihr nicht rechtzeitig zum Handy gekommen seid, um das zu überspringen. Dann habt ihr Pech gehabt. Es tut uns leid. Aber wie gesagt, das macht nicht so viel mit diesem Film. Aber mit diesem Roboter und was dieser Liebesroboter kann und wie er reagiert. Unter anderem ist er ja auf endlose Liebe programmiert. Und diese Programmierung verliert der Roboter ganz schnell. Und der Roboter weiß auch nicht, dass er ein Roboter ist. Und das führt später auch zu Fragen, die ich hatte, mit anderen Entwicklungen, die dann noch kommen, die nicht erklärt werden. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Film hat es auch nicht geschafft, mich so reinzuziehen, dass, ne, weil es gab ja so, auch in der Vergangenheit hatten wir das bei diesem Podcast in den 200 Folgen immer mal wieder, dass Leute gesagt haben, wie kannst du zum Beispiel bei The Creator nicht sehen, wie viele Logiklöcher es gibt? Oder bei, sehr gerne auch wird ja das Argument Quiet Place gezückt, wo ich auch, den liebe ich ja auch, gerade auch den zweiten, da erkenne ich die Logiklöcher nicht. Aber auch, weil ich so tief drin bin im Film, so wie es dir jetzt bei Companion ging, dass ich das wohl übersehen wollte oder so. Und hier ist es mir nicht gelungen, weil der Film, diese Mischung, von der du sprichst, die ist für mich nicht so elegant. Für mich ist es ein 3-Sterne-Film. Ich fand den nicht übel, aber bei weitem nicht so gut, wie der gerade verkauft wird.
Ich glaube zum Beispiel, ein so ein Knackpunkt ist, in dem Moment, wo du Dinge anfängst zu hacken oder zu jailbreaken, weißt du ja nicht, worunter der Code dann sonst noch leidet. Und dass Maschinen irgendwann also diese Grenze zu überschreiten. Ich habe witzigerweise an dem Tag, wo wir den Film gesehen haben, habe ich von Yuval Noah Harari Nexus zu Ende gelesen. Mhm. Ist ein 600 Seiten Buch plus 150 Seiten Quellenangabe. Also so wissenschaftlich versucht das auseinanderzunehmen. Ein Buch, das sich mit künstlicher Intelligenz und Informationsnetzwerke seit Beginn der Menschheit bis heute mit Blick in die Zukunft beschäftigt. Und da sind endlose Fallbeispiele davon, wie KI und Roboter reagieren aufgrund der Daten, mit der sie gefüttert werden. Mhm. Und dass sie auch super schnell rassistische Manierismen übernehmen. Also Microsoft musste zum Beispiel mal einen Bot vor 4-5 Jahren abschalten, der nach ein paar Stunden auf Twitter anfing, Adolf Hitler hochzujubeln und so. Also richtig krasser Scheiß. Weil diese Maschinen und dieses Machine Learning und auch Algorithmen, oder du weißt ja selbst, Facebook und YouTube waren eine Zeit lang so stark darauf programmiert, dass die Leute lange auf der Plattform bleiben. Mhm. Und weil Leute negative Erfahrungen stärker binden, haben sie damit aus Versehen, aber willentlich für mehr Profit eben die negativen Sachen gefördert. Also alles, was in uns Hass, Neid, Wut und so weiter fördert. So, das mal vorangesagt, zeigt, wenn du so einen Roboter nimmst und quasi jailbreakst und ihn von seinen Grundgesetzen, die ja immer sind, greif keine anderen Roboter an, verletze keine anderen Menschen, und das dritte war, drei Sachen werden auch auf dem Film aufgezählt, kann ich das schneller schlucken, dass eben diese aufgezeigten Grenzen sofort überschritten werden. Weil eben das System für sich außer Kraft gesetzt wird, indem du anfängst, das zu hacken oder zu breaken. Und deswegen war es für mich so, okay, nehme ich. Sonst käme aber auch kein Film zustande.
Ja, gut, aber das muss im Film anders hergeleitet sein. Ne? Also wenn ich ein Buch brauche, das nichts mit dem Film zu tun hat, damit ich da selber
einfach sehr gut informiert.
Also vielleicht bist du dann der Einzige, der dieses, oder alle Leser von Nexus werden dann diesen Film anders bewerten. Aber ich finde immer, das muss zumindest, und sei es mit einer Wegwerfline, sag es irgendwo, erklär mir durch irgendetwas, dass das zumindest rechtfertigt. Aber es gibt später Sachen, die kriegst du nicht mehr erklärt. Also eine Sache ganz konkret, aber die können wir mal
wann anders besprechen.
Wann anders.
Die große 500. Folge der Spoiler.
Die Spoiler-Folge, wo wir dann über Jahre alte Filme reden.
Guck mal, so könnten wir Sonderfolgen machen, wenn wir so voll gebucht sind bis zum Anschlag. Reine Spoiler-Talk-Folgen.
Weißt du, was ich gut finde? Wir könnten ein Format machen, wo wir im Auto sitzen.
Geil.
Und das nennen wir Autospoiler.
Geil.
Aber weißt du noch, wo wir in diesem Auto gesessen sind? Gibt es diese Sachen noch auf YouTube?
Mm, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gab eine Folge, das kann ich erzählen, oder?
Ja, na klar.
Da war David so besoffen von einer Party von der Berlinale, also verkatert von einer durchzechten Feier.
Erzähl doch erstmal, was das war.
Okay,
das war...
wir saßen in einem Auto. Meine Frau, damals noch nicht Frau, saß vorne, hat das Auto gefahren, hatten überall GoPros verbaut.
Das war ein Format, das wir eigentlich geplant hatten. Ja. Das war der Vorläufer von...
Nein, das haben wir auch gedreht.
Ja, aber das war der Vorläufer von Tinseltalk.
Ja. Und dann haben wir einfach über Autos im Auto geredet. Während so Berlin vorbeizog. Ja, und das war die Idee.
Ja.
Und David kam von der Berlinale-Feier, wo Idris Elba aufgelegt hat, so betrunken oder verkatert am nächsten Tag, dass wir 4 oder 5 Mal halten mussten, weil er sich übergeben hat während des Formats aus dem Auto raus. Und dann haben wir weitergedreht. Ja. Eigentlich müsste man diese Folge raussuchen.
Na, wenn man genau hinguckt und in der Folge mal drauf achtet, es gibt so Schnitte.
Ein bisschen Kotze am Rand.
Nee, das nicht, aber man sieht so die Tränen im Auge. Das ist so, du kennst das ja, wenn du kotzt und dann so...
Ich habe mich nicht übergeben, seit ich 13 bin.
Echt jetzt?
Ja.
Boah, ich letzte Woche erst wieder.
Sehr stark, David. Toll.
Ja. Und da sieht man so ein bisschen die Tränen in dem Auge. Und es war schlimm. Aber du hast es auch durchgezogen. Ich muss sagen, jetzt auch mal, um auf diesen Podcast kommen wir später nochmal zu sprechen. Du hast in solchen Momenten, hättest bestimmt andere gegeben, die gesagt haben, das ist ja so krass und professionell, das mache ich einfach nie wieder. Und da
ich glaube an dich.
Da warst du sehr geduldig.
Ich bin resilient.
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 Resilient ist auch, wie können wir jetzt überleiten?
Dazu, wie willst du denn hin?
Ja, weiß ich gerade nicht.
Ach so. Nicht resilient ist eine Frau, die 1977 am 16. September gestorben ist in ihrem Apartment in Paris.
Mhm. Und warum ist sie nicht resilient? Weil sie gestorben ist?
Ja, die war die letzte Woche vorher so, hat so sehr Raubbau an dem Körper betrieben, dass ihre Organe nach und nach versagten. Die hat Halluzinationen gehabt, ist rumgelaufen, hat gedacht auf den Straßen von Paris, die Leute würden als Chöre, obwohl das nur normale Passanten oder Touristen waren, sich vor sie stellen und für sie singen, hat Interviews mit Kamerateams gehabt, bei denen der Moderator genauso wie ihr Medikament hieß und ihre Hausangestellten sich immer fragten, nach jahrzehntelang auf der großen Bühne, geht es jetzt wirklich so zu Ende und wie beste Freunde an ihrer Seite waren, als sie dann auch das Zeitliche segnet. In Maria. Geht es um Maria Callas, die für viele Opernfans die bekannteste und talentierteste Opernsopranistin aller Zeiten war. Ich habe mit Oper original nichts am Hut. Ich war mal im Leben 2 oder 3 Mal in der Oper. Ich fand es jedes Mal kacke.
Ich auch.
Ich habe keinen Zugang zu Oper, also null. Vielleicht noch Operette, weil es ein bisschen witziger ist, aber eigentlich gar nicht. Ich bin auch nicht der Theatertyp.
Das ist scheußlich. Also ich finde, ich war mal bei Othello, glaube ich, oder so. Und das war ein befreundeter Opernsänger sogar. Und ich dachte so, ich verstehe nichts. Es ist super öde, es ist endlos lang.
Alle kommen sich so kultiviert vor, das geht mir mal auf den Sack.
Naja, gut.
Es ist wie Berlinale, wenn auf einmal die halbe Stadt Filmliebhaber ist und eine Woche später gucken sie wieder Love is Blind oder so, weißt du?
Ja, gut zusammengefasst.
ich weiß nicht, ich bin mit Opa nie warm geworden. Okay, Maria Callas, Angelina Jolie spielt sie. Das Ding war ja damals Premiere in Cannes oder Venedig. Ja, großes Thema, so könnte sie einen Oscar kriegen, von Netflix akquiriert. Kann sie nicht. Also das Ding...
Ja, jetzt nicht, weil sie nicht nominiert
ist. Ich habe dem Film 4 Punkte von 10 gegeben. Also das ist ein Film, da ist...
Oder ist sie nominiert?
Die Kamera ist noch nominiert.
Ah.
Die Kamera ist nominiert. Es fängt schon so an mit so Gegenschnitten. Maria Callas auf der Bühne, Angelina Jolie, die dann so Lip-Sync versucht, das nachzumachen. Für mich sah es okay aus. Du findest aber das Internet voll von Opernfans und auch Opernsänger. Sänger und Sängerinnen, die sagen, schlimmstes Lip-Sync in einem Film über Oper jemals. Sie selbst darf am Ende dann selber auch mal singen, aber es klingt so wie, boah, sie hat da 7 Monate dran gearbeitet und das klingt nicht wie 7 Monate dran gearbeitet. Und dann spielt sie so eine Diva, die ganze Zeit so, ich setze mich nur in ein Restaurant, ich habe keinen Hunger, ich will bewundert werden. Also so tief unsympathische Aussagen, die dann da getroffen werden rund um eine Frau, die ganze Zeit zurückschaut auf die goldene Zeit ihres Lebens und gern nochmal auf einer Bühne stehen würde. Und nochmal in ihren letzten Atemzügen versucht, das irgendwie hinzubekommen. Aber ich finde das eine durch und durch uninteressante, unsympathische Figur. Und dazu noch diese uninteressante Musik für mich. Ist ganz schön anstrengendes Kunst gegen Geschneide. Ist halt wie einer, der so zurückschaut auf sein Leben. Vielleicht muss ich erst dann 70 werden oder so. Das ist sie auch gar nicht geworden, glaube ich. Aber ich fand das einen ganz schön langweiligen 2-Stünder über... Und Angelina Jolie ist auch nicht gut. Die war zu Girl Interrupted.
War die mal gut?
Girl Interrupted war auf jeden Fall das, wo sie sie hat nie wieder so viel danach gewagt, habe ich das Gefühl.
Nee.
Da hat sie auch ihren Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin.
Ich glaube, dieser By the Sea mit Brad Pitt war das, glaube ich, da versucht sie auch nochmal zu spielen, weil man muss sagen, die hat ja danach irgendwie diese Franchise-Dinger angenommen, ne? Gone in 60 Seconds und Salt und dann Tomb Raider. Also dazwischen wurden immer wieder so Filmchen gesprenkelt, wo sie...
Da hat sie viel Hass nicht mit Mr. und Mrs. Smith geholt, weil viele ja Jennifer Aniston liebten aus der Gossip-Welt. Also dieses Brad Pitt verlässt die eine Frau, geht zur anderen.
Ja, ja. Aber so richtig, dass ihre Acting-Muskeln...
Das ist noch die Tochter von John Voight.
Ja gut, aber von dem hat sie sich ja losgesagt.
Aber der ist jetzt Hollywood-Botschafter.
Ja, ja. Aber sie hat irgendwie nie wirklich ihre Acting-Muskeln anstrengen müssen und ich hätte gedacht, dass sie es jetzt vielleicht nochmal probiert. Aber ey, Pablo Lorraine oder Laurent hat den ja gemacht. Mhm. Und ich habe Jackie nicht gesehen, den verteidigt meine Frau ja immer, weil
Natalie Portman, ne?
Genau.
Spencer hatten wir beide gesehen.
Genau, und den fand ich ja auch scheußlich. Also das hat mit mir ja auch nichts gemacht. Deswegen, so blond zählt bei mir auch so in die Kategorie. Es gibt so Biopics, die einfach nicht funktionieren wollen.
Und dabei ist das ja, und das sagen auch viele Leute, das ist nicht dokumentiert, diese letzten Tage. Also das ist nicht mal richtig Biopic. Ich denke nicht, dass du ihn jemals sehen wirst. Ich finde den auch die beste Kamera.
Ich wurde heute eingeladen, die Pressevorführung zu Bridget Jones neuem Film. Ja. Und da dachte ich so, das ist ein Film. Also Maria würde ich mir, glaube ich, aus Interesse schon mal angucken. Aber Bridget Jones ist ein Film, den werde ich definitiv niemals sehen.
Da
fängt
sie jetzt wieder an zu arbeiten.
Wer?
In Teil 4.
Bridget Jones?
Ja.
Ist schon der vierte Teil?
Ja.
Okay, ich habe nur den ersten damals gesehen.
Und ihr Ex, Hugh Grant, hilft ihr und Freunde, die Kinder großzuziehen.
Ach krass.
Und dann macht sie, und ja, den Namen kann ich bis heute nicht aussprechen, glaube ich, macht sie an und er ist deutlich jünger so und dann ist wieder so Liebesleben, Beruf, Familienleben unter einen Hut zu bekommen.
Ja, naja.
David, so ist es mit Produkten, die nicht für uns gemacht sind, aber trotzdem eine Fanbase haben.
Weißt du, was für mich gemacht wurde? Eigentlich? The Killer's Game. Das ist ein Film, den ich letztes Jahr, habe ich den Trailer gesehen und dachte, eieieiei, der arme Dave Bautista. Ich roote ja eigentlich für Dave Bautista, muss ich ganz klar sagen.
Niemand zwingt ihn, diese Filme zu machen.
Ja, also bei dem ist es ganz komisch. Ich weiß nicht, ob du vor ein paar Monaten diese Interviews gesehen hast, wo er zu sehen war, sehr viel schlanker. Sehr viel, also
ja,
richtig dünn.
Richtig krass.
Und diese Interviews waren genau zu Killer's Game. Da hat er so ein bisschen grauen Bart, ne, und erzählt auch, dass er runterkommen wollte. Hauptsächlich nicht, weil er sich unwohl gefühlt hat, sondern eher, weil er andere Rollen bekommen möchte. Er will nicht nur einfach als dieser große, bullige Typ dastehen, sondern er möchte einfach auch als Schauspieler wahrgenommen werden. Und ich kann dazu nur sagen, wir haben über den Film noch nicht gesprochen, The Last Showgirl, dieser Pamela Anderson-Film, der, glaube ich, jetzt im März startet dann, oder Ende Februar, wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, wo ja alle sagen, boah, Pamela Anderson, sie ist zurück. Und ich dachte so, nee, also nein. Aber er ist in dem Film richtig gut. Ja? Und da zeigt er, was er kann. Und er will das aber auch bei A Killer's Game. In A Killer's Game ist er noch so dieser richtig bullige Typ. Er hat auch eine furchtbare Frisur, kriegt sogar eine Love Story aufgeschrieben mit, wie heißt denn nochmal die Dame aus Rebel Moon? Ach Gottchen, Sophia...
Boutea.
Boutea, genau. Sie spielt sein Love Interest, aber er ist eigentlich ein Profikiller. Das weiß sie nicht. Ja, und er ist so einer von diesen ganz krassen, der jeden Auftrag mit Bravour abschließt. Ben Kingsley ist der Typ der Agentur, der Hauptvorsitzende, der ihm die Aufträge vermittelt. Und
was ist eigentlich aus dem geworden? Also Ben Kingsley war doch mal so ganz, ganz groß, oder?
Ja, Gandhi halt.
Ja, Gandhi, Schindlers Liste, so irgendwie.
Aber dann hat er ja auch bei Uwe Boll in den Filmen
irgendwann
rumgeturnt.
Ja, also irgendwie ist komisch, Ben Kingsley.
Manchmal ist er dann noch da, wie bei Sexy Beast, ist er dann auch plötzlich wieder Oscar nominiert oder The House of Sand and Fog, den ich auch großartig
finde.
Ja, der
macht irgendwie, er will vielleicht keinen Leerlauf haben.
Aber dazwischen macht er so viel Shit, aber ey, wenn wir ehrlich sind, guck dir Robert De Niro und Anthony Hopkins an. Anthony Hopkins immer mal wieder gutes Zeug und dann plötzlich, hallo, hier Transformers.
Mal gucken, was diese Serie jetzt kann mit De Niro. Zero Days?
Ja.
Und dann kommt diese Mafia-Doppelnummer auch noch raus.
Der kommt auch noch. Jedenfalls, Ben Kingsley ist so sein Chef und auf einem dieser Aufträge, bei denen auch sehr blutig getötet wird, ist natürlich alles CGI-Blut, muss man sagen, aber da merkt er, oh, er hat ganz doll Kopfschmerzen. So kommt dann dieses Piepen, was in so einem Film immer signalisieren
soll. Bald?
Jemand hat Kopfschmerzen, er geht zum Arzt und dann heißt es Tumor. Und er hat nicht mehr lang, war Wochen, nicht mehr lang. Ja, und dann sagt er, okay, und ich muss gestehen, ich habe den so wieder mal, ich bin weggedriftet und guckte dann so aus dem Augenwinkel dahin und dann irgendwann sagt er, pass mal auf, mein Plan ist, dann werde ich jetzt einen Auftrag auf mich selber aufsetzen. Warum habe ich nicht mehr im Kopf? Habe ich auch vielleicht auch schon wieder vergessen. Wie gesagt, ich bin gerade sehr vergesslich. Auf jeden Fall hat er dann einen Auftrag für 2 Millionen Dollar und die krassesten Killer der Welt werden jetzt beauftragt. Er geht nämlich zu Pom Klementiev, heißt sie ja, glaube ich, oder Klementiev, die mit ihm ja als Mantis auch mitgespielt hat in Guardians of the Galaxy. Die beiden sind wieder vor der Kamera und die schickt dann ihre krassesten Killer los. Dazu gehören ein Spanier, der seine Opfer quasi mit so einem Todestanz bezürzt. Es gibt so eine Gruppe aus Koreanern, die so ganz spezielle Waffen nutzen. Und dabei sind auch so Action-Darsteller wie zum Beispiel Daniel Bernhardt, der früher in Bloodsport 2 zum Beispiel mitgespielt hat und immer mal wieder in so Actionfilmen zu sehen ist. Und Scott Adkins, den ich ja fantastisch finde, der ein paar der besten Moves drauf hat und der spielt so einen schottischen Auftragskiller. Und da dachte ich so, oh, das könnte spannend sein, weil das so wie so eine Comic-Riege aus Bösewichten ist. Aber das Problem ist, Dave Bautista versteht nicht, in was er für ein Film ist. Das ist eigentlich könnte ein funny Action-Ding sein, aber Dave Bautista spielt, als würde er einen Oscar wollen dafür. Der ist so immer ganz ruhig und actet so richtig schon, ist betroffen und das ist fast Drama, was er da macht. Und du hast das Gefühl, er ist so in seiner einen kleinen Bubble, während alle um ihn herum so völlig ausrasten, alles ist bunt, wie gesagt, das CGI-Blut spritzt, man sieht natürlich auch wieder die CGI-Hintergründe etc. Die Action ist okay, ich kann nicht behaupten, dass es mich gelangweilt hätte, da sind ein paar gute Moves dabei, aber eigentlich ist das alles völlig uninteressant und die meiste Zeit verstehe ich das auch nicht und wie gesagt, diese Love-Story, die nimmt man Dave Bautista null ab, gar nicht. Das funktioniert zu keiner Sekunde, sodass ich den eigentlich ein bisschen scheiße fand, aber der dann auch immer so Momente hatte, wo ich dachte, ey, ich finde es immer so geil, wenn Scott Adkins einen seiner, der macht immer so einen Scherenkick, den ich so cool finde, oder Daniel Bernhardt mal wieder zu sehen und wie gesagt, ein paar der Moves und der Momente waren nett, ein paar Einfälle waren ganz cool, aber der ist eigentlich, also es gibt einen Grund, warum der in den USA ins Kino kam, in Deutschland aber jetzt auf Amazon Prime abgeladen wird. Da könnt ihr ihn euch nämlich seit letzter Woche angucken. Oder sagen wir, lasst es doch einfach sein.
The Killer's Game. Ich habe dafür einen Film für euch, den könnt ihr auch bleiben lassen. Der ist eine Woche später auf Amazon Prime Video gestartet. Nämlich, ich bestehe auf den deutschen Titel. Ihr seid herzlich eingeladen.
Ja, ich dachte gerade, was ist das denn? Aber You're Cordially Invited heißt der im Englischen. Mit
ja.
Will Smith, Will Ferrell.
Und Reese Witherspoon.
Ja.
Ja.
Was ist das?
Er ist Papa von einer Tochter, alleinerziehend, die heißt Jenny und sie will heiraten, ihren Freund Oliver und er sagt, scheiße, meine Tochter will sich jetzt verheiraten, aber ich liebe sie auch. Also werde ich das organisieren.
Scheiße, aber ich liebe meine
aber
Tochter.
Aber ich liebe sie auch. Deswegen werde ich es organisieren und da gibt es diese schöne Insel und eine Hintergrundgeschichte in Georgia, da wollen wir heiraten. Auf dieser Insel kam dir wegen An- und Abreise auch nur Zeit, jedes Wochenende eine Hochzeit stattfinden zu lassen. Also klärt er das, dass da diese Hochzeit stattfinden soll. Parallel gibt es aber noch die Geschichte von Margaret, von Reese Witherspoon, Geschäftsfrau gespielt, deren Schwester heiratet. Die hat sich von ihrer Familie so entfremdet und sie sagt, weißt du was, ich plane deine Hochzeit, das wird richtig toll. Und auch die sagen, wir wollen auf dieser Insel heiraten. Und es kommt durch einen Zwischenfall, wie es kommt, es ist doppelt gebucht. Du hast 2 Hochzeiten am gleichen Ort, wo nur Platz für eine Hochzeitsgesellschaft ist. Und was der schönste Tag des Lebens unter anderem sein sollte, wird zu Chaos und Streit. Fertig.
Und das ist dann...
Will Ferrell ist, wie er immer ist. Will Ferrell ist einfach ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Sein infantiler Humor, der immer auch manchmal hier nicht fäkallastig ist, aber immer sehr dumm ist, den spielt er wie immer. Ich liebe von ihm her Ricky Bobby. Ich liebe Anchorman. Darüber hinaus kann ich so Stiefbrüder oder die etwas anderen Cops noch so ein bisschen was abgewinnen. Aber er macht halt das immer gleich. Und dabei hat er gezeigt, dass er auch ernsthaft kann, wenn er will. Nicht in so einem Stil wie Adam Sandler, aber hier kriegst du genau das, was du von ihm kennst. Und Reese Witherspoon ist eigentlich überqualifiziert für diese Art Film, finde ich. Die beiden haben überhaupt keine Chemie. Es ist eine Rom-Com und du weißt, die müssen sich irgendwie annähern. Und dann, wenn das passiert, denkst du dir, nein, die sind halt Freunde. Und da ist null sexueller Energie oder gefühlsmäßig Interesse an den beiden. Alles wird so aufgebläht mit so ältere Generationen gegen jüngere Generation, so plätschert der Film 111 Minuten durch jede Menge schwachsinnigen Humor durch. Also ich musste 2-3 Mal schmunzeln, das war's. Gib dem Film 3 Punkte. Du würdest irgendwo nahe von 1 oder 0 von 10
an. Achso, 3. Nicht, ich dachte, du meinst 10. meine 3.
Anderthalb. Ja. Anderthalb. Also anderthalb. Mhm. Anderthalb Sterne gebe ich dem und der ist halt genau dieses, ich nenne es jetzt inzwischen Straight-to-Streaming-Movie-Problem. Mhm. Ja, weißt du Bescheid, wenn er dort ist. Da musst du immer ein bisschen wühlen. Es ist diese, also diese so direkt... diese direkt auf die Plattform gepackten Filme, jetzt, und dann schließe ich mal Sachen aus, also da, wo auch relevant ist, ob es mal einen Kinostart gab, ist ein bisschen wie diese Grabbelkiste vor so Buchläden, wo so Ausschussdinger für 50 Cent sind.
Naja, wobei es ja immer neue Produkte sind. Es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, wie wenn McDonald's früher gesagt hatte, ey, wir haben neue Plastikscheiße im Happy Meal drin. Und dann ist da wieder eine Figur, wo Kinder sagen, ah, weiß ich nicht, schmeiße ich eigentlich lieber weg, aber ich nehme es trotzdem mit, weil ich will ja ein Happy Meal haben, eine Kinderliebensdinge auszupacken. Und dann gibst du denen das und dann gucken sie sich das an, dann wird es eigentlich schon weggelegt, weil sie sich die Pommes reinschieben wollen. Und so sind diese Filme. Ne?
Kann jetzt McDonald's
machen, es ist noch machen, also, in den letzten Jahren hatten wir sowas wie Beef, was ja gar nicht schlecht gewesen ist, aber Shotgun Wedding, erinnerst du dich daran noch?
Ja, mit
oder dieses
Jennifer Lopez, unserem Allround-Talent.
Dieser John Cena-Film, wo er auch bei einer Hochzeit im zweiten Teil
war. Hast du den RIP-Trailer gesehen eigentlich?
Den was?
RIP?
Nee.
Und hab nur ich den gesehen bei diesem Netflix-Event.
Den hast du bei dem, ja stimmt, du warst bei Netflix.
Ich war bei Netflix.
Next. Ich habe gesehen, da lief auch der Havoc, der Trailer lief zu Havoc, dieser neue Actionfilm mit Tom Hardy. Stimmt das? Nee. Gareth Edwards?
Nee, es war, also, andersrum. Es gab dieses Event parallel auf der Welt ungefähr an 10 oder 15 Orten. L.A., New York, Spanien, Argentinien, Brasilien, Deutschland und so weiter. Und es war eine Präsentation von knapp 2 Stunden. Die erste Stunde war eine Live-Schalte nach L.A. Dort hat die Content-Chefin von Netflix präsentiert und dann war Matt Damon auf der Bühne, ein Comedian auf der Bühne, die Duffer Brothers waren auf der Bühne für Stranger Things und so. Und nach dieser Stunde wurden jeweils in die eigenen Locals geschaltet. Und dann hat man bei uns die neuen Dachsachen präsentiert bekommen. Und wahrscheinlich war das mit Havoc und so in L.A. dann nochmal Thema. Sie haben die größten
oder
Sachen der ersten Stunde gezeigt. Oder Großbritannien. Sie haben die größten Sachen der ersten Stunde gezeigt, die global sind. Also auch Squid Game und Wednesday und Stranger Things und unter anderem RIP. Den fand ich nicht interessant, weil das ist Ben Affleck und Matt Damon wieder zusammen. So ein bisschen im Stile von Training Day. Korrupte Cops, die, ich glaube, wieder sind Boston. Das ist ja so deren Ding aufmischen. Das sah echt nicht schlecht aus.
Aha.
Da dachte ich so, das könnte vielleicht was können.
Ich möchte auch nur kurz auf Matt Damon. Ich habe ein Bild gesehen, wo beide mit so einem Bart da sitzen, ein bisschen räudig aussehen.
Ja, ich bin jetzt auf Matt Damon gekommen, weil wir über Jennifer Lopez und Ben Affleck und geht's ja nicht weiter.
Ich habe auch schon wieder vergessen, worüber wir
gesprochen. Ja, die deutschen Produktionen war für mich alles bei der Präsentation so, wow. Matthias Schweighöfer war da, Lukas Podolski war dann auch, also vor Ort da, weil der eine Dokumentation über ihn wird's geben, so eine Geschichten. Das fand ich alles ziemlich mau. Aufbau wie immer krass bei Netflix, also riesen Aufbau mit so ganzen Sets von den Serien. Du konntest ja auch selber Sachen da zusammenbügeln und so nach den Franchises. Ja, die LA-Präsentation deutlich geschmeidiger. Was ich spannend fand ist, und das fiel mir dann auch erstmal auf, in L.A., aber auch in Deutschland, alle 4 Personen, die auf der Bühne waren, für Fiction, Non-Fiction, Chefin generell und für Serien.
Frauen.
Und alles Frauen. Auch in L.A., die nur Frauen. Das hast du sonst nie. Du hast Donna Langley bei Universal, ne? Aber sonst Bob Iger und wie sie alle heißen, David Zaslav und so, sind ja sonst immer Männer. Das fand ich mal noch ganz spannend. Aber du, Streamer sind Streamer. Aber wir kennen auch beide die Münchner Filmwoche, wo die Studios immer eine Stunde lang ihre Lineups präsentieren. Und das ist hier zumindest deutlich glamouröser gehalten, aber nicht auf Kinoniveau. Und was ich spannend
aber da
fand,
hast du dann unterschiedliche
was ich, eine Sache, die ich glaube ich ganz spannend fand über das, was wir immer reden, ist, dass sie in L.A. sagt, sie steht auf der Bühne, hat wirklich eine krasse Energie, so eine Geschäftsfrau, ich habe ihren Namen jetzt nicht im Kopf, und hat zum Beispiel auch Wrestling präsentiert. Aber weil sie auch so Wrestling präsentiert hat, sie hat
Natalie
gesagt,
Flicks.
Und sie hat gesagt so, ey, wisst ihr, wir kriegen das schon mit, wie man über uns redet und wie man über uns denkt, aber das ist okay. Bei uns guckst du an einem Arm Wrestling, und am nächsten guckst du Emir Perez. An einem Abend guckst du Football und dann guckst du das. Wir machen viele Sachen, manchmal auch super Nischenprodukte, aber für alle. Wir sind nicht die hohe Qualitätsschmiede.
Nein, ihr macht nicht für alle. Ihr macht wirklich nicht für alle. Es ist wie wenn McDonald's sagen würde, ey, bei uns kann man...
Aber sie haben ja Maria und Emir Perez McDonald's jetzt zum Beispiel geholt. Also Filme, die jetzt bei uns ins Kino kommen, aber auf dem US-Markt gesehen, haben sie ja so Filme, die auch so... Oder wir haben ja immer wieder diese Filme, die auch sehr nischig sind, wo du sagst, ey, der typische Love is Blind-Gucker guckt doch jetzt hier nicht sich Emir Perez an. Oder guckt sich Maria an. Es ist für jeden was dabei, aber nicht für jemanden durchgängig. Das ist kein Mubi oder so, wo du weißt, hier sind Arthouse-Filme zu Hause. Hier gucke ich meine künstlerisch wertvollen Filme. Das ist es halt. Aber wenn für jeden was dabei ist, ist für jeden auch 80% nicht relevant. So, und ich glaube, das wird dem schon gerecht, wie wir es ja auch immer empfinden oder öfter hier auch ansprechen.
Naja,
auf jeden Fall, sie machen die Präsentation immer größer und immer größer. gucken wir mal, wie es nächstes Jahr
ich
aussieht.
Ich finde es halt schade, dass man sagt, so ja, das ist halt, also es ist ja fast wie so ein Zugeständnis, dass man sagt, so ja, 80% ist nicht relevant, kommt vorbei, wenn ihr von allem etwas haben wollt. Aber ich fände es halt cool, wenn da ein gewisser Qualitätsanspruch sich auch nochmal einbürgern könnte. Und der ist ja nicht da. Es ist ja weiterhin dieses Macht mal, hier ist viel Geld und dann guckt keiner mehr drüber.
Das ist, aber das ist die Frage, ist das ein Streamer-Problem? Ist das ein Kreativproblem, dass die Kreativen nicht da sind? Ich meine, wir haben gerade zwei Filme von Amazon Prime Video mal zur Abwechslung, die beide nichts bringen. Eine Woche nach der anderen.
Ja, ja, klar. Also, ja, also ist alle Plattformen haben, also bis auf Apple TV Plus, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist alles zumindest okay.
Auch Disney mit Abstrichen, aber die bringen auch am wenigsten Content. Also je weniger Content du veröffentlichst, ja, umso weniger Druck hast du natürlich auch.
Die haben natürlich eine große
Plattform. Apple muss die Marke schützen mit ihrer Qualität. Die dürften sich das nicht erlauben.
Ja, ja, gut. Ich meine, Disney hat, ist halt einer der, muss man sagen, von diesen ganzen Plattformen, die wir aufzählen, Apple, Amazon, Netflix, sind sie ja die einzige, die ein großes Portfolio an eigenen Inhalten haben. Das haben die anderen ja nicht, ne? Die können ja nur Lizenzen kaufen oder Eigenproduktionen in Auftrag geben. Und Apple macht das, für, ich finde, gut. Die haben ein großes Portfolio von Dingen, die du leihen oder kaufen kannst, ähnlich wie bei Amazon. Bei denen fehlt mir noch so ein bisschen, ne? Amazon hat ja auch vieles in Prime inkludiert. Es gibt ja nicht dieses Abo bei Apple TV, sondern hier hast du das Abo ja im Grunde nur für die Eigenproduktion. Aber für alles darüber hinaus, anders als bei Prime, wo dann auch mal Gladiator in Prime inkludiert ist, musst du bezahlen. Das nervt mich bei Apple so ein bisschen. Sonst wäre das eigentlich eine schöne Alternative auch zu Amazon. Aber ja, Netflix sind die einzigen, die dann halt wirklich so einen großen Pool produzieren müssen und eher keine anderen Sachen sich holen. Und das finde ich halt irgendwie, das könnte anders werden. Dann, sie könnten da einen anderen Fokus drauflegen, aber das ist ja erfolgreich. Warum sollten sie?
Sind wir ausgeschwenkt? Bleibt noch die Frage, gehen wir mal gemeinsam zu McDonald's. Das haben wir in 200 Folgen noch nicht geschafft. So oft wie du jetzt McDonald's.
Ich gehe nur zu McDonald's, wenn die bei uns ein Product Placement machen. Und das würden wir aber nicht annehmen, weil wir nicht für solche Sachen. Haben die nicht schon mal was angeboten? War das nicht so?
Weiß ich nicht. Ich sag dann immer ab, weil ich Veganer bin.
Es war einmal so eine Greenwashing-Nummer, die wir abgelehnt haben.
Ja, aber Disclaimer: Irgendjemand war es. Es war eine große Fastfood-Nummer.
Ja.
Wissen es aber nicht mehr.
Es gibt gerade auch was bei Netflix, das ist neu da erschienen, das will ich kurz ansprechen, habe ich letztes Jahr schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich es auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Boy Kills World. Ihr könnt jetzt eure kleine Bingo-Karte mit Bill Skarsgård vervollständigen, der letztes Jahr ja gefühlt in 4 Filmen mitgespielt hat. Einer davon war leider auch nicht ganz so gut, nämlich Boy Kills World, der jetzt auf Netflix erschienen ist, ein Jahr nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. So ein Action-Ding. Erinnert stark an das, was Monkey Man gemacht hat. Ne, so ein Typ, der Leute dann auf blutigste Art und Weise, und der hier ist wirklich brutal, zerkloppt. Der Film hat so ein ganz komisches Gemisch aus. Eigentlich ist er sehr skurril, ist er sehr witzig oder hat Momente, wo er witzig sein will, aber dann ist er wieder plötzlich bierernst. Da ist dann plötzlich wieder Familiendrama angesagt und dann gerade gegen Ende wird es richtig derbe auch, und da wird der Tonfall, also wird dann minütlich wird gewechselt, und das passt für mich leider nicht zusammen. Deswegen habe ich dem damals 2,5 Sterne gegeben. Jetzt haben mir ein paar Leute geschrieben, hey, der ist jetzt auf Netflix erschienen. Ich fand ihn aber gar nicht so schlecht. Deswegen hier nochmal als Empfehlung, du guckst ihn, glaube ich, die Tage.
Ja.
Boy Kills World
den
auf Netflix.
Den oder Shark Evil.
Der ist aber nirgendwo, den muss man kaufen, oder?
Den kaufen wir. Wir können es auch schon verabreden. Ich notiere mir ein paar Sachen, David. Wir müssen im März zusammen unbedingt schauen, The Mousetrap. Weil das ist ein VOD-Titel, den müssen wir dann leihen.
Das ist dieser Mäusefilm.
Ein Mäusefilm.
Ja. Mit dem Disney, mit den Rechten da.
Ja. Mhm.
Wir müssen ja auch jetzt eigentlich deutsche Sachen gucken, Robert. Da haben wir uns noch nicht entschieden.
Da müssen wir langsam mal anfangen. Ja, ich werde sagen, wir schauen mal. Ich habe aber so auf den Bergdoktor. Mir wurde jetzt gesagt, von denen, die letzte Woche die neue Folge geguckt haben, die sei sehr krass gewesen. Also, das wäre es auch eigentlich. Wir nehmen die Folge Bergdoktor von dieser Woche und sagen, wenn die krass
ist. Wo guckt man die?
ZDF-Mediathek.
Die ist krass.
So.
Okay. Ja, ey, dann lass bis nächste Woche Bergdoktor, die neue Folge gucken.
Die neue Folge Bergdoktor?
Okay, ist hier ausgemacht. Ich habe Angst.
Scheiße. Okay, ich werde mal verifizieren im Hintergrund, exakt welche Folge das war, nicht, dass wir zwei verschiedene Folgen gucken.
Ja, lass dir das nochmal sagen.
Und dann der Bergdoktor, ja?
Ja. Okay. Wollen wir noch über die Monkey sprechen?
Nö. Hundreds of Beavers machen wir auch nächste Woche. Ich starte erst nächste Woche und die sind beide relativ klein. Dann machen wir es, wenn sie rauskommen. Denn wir sind hier schon
in der Monkey.
In 2 Wochen, am 20. Februar.
Ja.
Und wir haben ja hier noch so ein paar kleine Sachen, über die wir reden wollen. Und sind ja schon hier wieder fleißig dabei mit der Lauflänge. Wollen nicht jetzt echt die Ohren abfallen.
200 Folgen haben
200
wir
200 Folgen. So, wir haben so ein paar Sachen, wo man dachten, ey, da müssen wir doch mal drauf rumdenken. Zum Beispiel, größte Fehleinschätzung in 200 Folgen. Hast du mal drüber geschaut, wo du sagst, das war ja völlig vorbei,
Nee, also ich
nicht völlig vorbei, aber ich habe einen Film gefunden, wo ich dachte, den habe ich mindestens 2 Punkte zu hoch.
Ja, also
der ist ganz schlecht gealtert.
Bei mir sind, also ich habe drüber nachgedacht über diese Frage und dachte so, also mir sind fallen auf jeden Fall ein paar Sachen ein. Es gab mal ein Gespräch, das hatten wir, ich glaube, in den ersten Folgen zu, was war denn das nochmal, Army of the Dead von Zack Snyder, wo du ganz, ne,
ja,
du, und ja, du hast ja, ihn verteidigt und da hatten wir unser erstes Gespräch, wo ich merkte so, es ist auf der einen Seite schön, wie wir dann diskutieren können darüber, aber das, da waren wir noch so völlig auseinander. Unsere Gesprächsqualität hat sich ja auf jeden Fall nochmal verändert. Ich sag's mal so offen, wie ich es auch finde, ich habe darüber kurz nachgedacht und dachte, nee, ich habe keine Fehleinschätzung dabei, weil ich ganz offen...
Ah, guck dir mal unseren Cutter an,
wie er lacht. Ich mach mir immer Gedanken darüber, wie ich einen Film finde und wenn ich das dann so verteidige, weil ich müsste jetzt wirklich nachdenken und mir fällt da nichts
ein. Also meine
ein.
Fehleinschätzung, würde ich sagen, da bist du eigentlich auch ein bisschen zu gutmütig mit gewesen. Aber ich sag's für mich, Avatar 2. Avatar 2 ist nicht so gut, wie ich ihn gehalten habe. Der ist sogar, ich bin durch die Jahresrankings gegangen mit Blick auf welcher Film fand ich ihn so am besten. Der ist in dem einen Jahr auf Platz 2 oder 3 bei mir.
Ja gut, das war bei mir nicht
so. Das ist richtig, also das, nee.
Ich finde, ja, ich klar, so ein paar Filme lassen halt auch Federn. Ne? Ich muss auch sagen,
hier,
dass...
Hier dein komisches Maleficent oder was das war. Maleficent 2.
Nee,
das
nein.
Das glaube ich bis heute nicht.
Nein, das verteidige ich. Das verteidige ich.
Ich weiß ja nicht mehr, worum es geht da drin.
Angelina Jolie spielt Maleficent und dann ist der Film irgendwann aus. Und dazwischen passiert richtig
ja,
viel.
Ja, richtig viel, richtig
so,
viel.
Und
richtig viel.
Also ich mochte den. Ey, also was ich schon auch merke ist, dass natürlich Filme über die Zeit, die man irgendwann mal gut fand, man kann es sein, dass du die nicht so gut fandest. Ich habe das selten, dass ich einen Film richtig mies fand und beim zweiten Mal denke ich so, wenn ich den nochmal sehen sollte, oh ja, nee, aber ich bin
also,
völlig verschätzt.
Also es wäre
ja
jetzt ja völlig
toll.
Okay, hier festzuhalten, dass der gleiche Mann, der vor 1 oder 2 Folgen gesagt hat, dass er so überzeugt Sachen transportiert und sonst ja augenscheinlich so oft kluge Sachen sagt, dass die Leute nicht hinterfragen, dass ihm mal so ein Fehler mit Evil, irgendwie die Serie hier mit, wenn hier diese Western-Serie auf Netflix, also wenn ihm mal ein Sprachfehler passieren
Prime
sollte, es ja quasi
Prime
so unglaublich ist, dass, naja, man nahezu unfehlbar sei. Der gleiche Mann sagt jetzt auch, er macht keine Fehleinschätzung.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich keine Fehleinschätzung
habe. Ich fob dich da nur.
Es geht wirklich eher darum, ich mache mir ja wirklich Gedanken darüber. Wenn ich einen Film gut finde oder wenn ich ihn schlecht finde, dann wird sich daran ja auch nichts ändern. Also vor allem, wenn ich ihn nicht nochmal
so
gesehen
Film,
habe.
Wo man einfach mal manchmal mit dem falschen Fuß einfach im Kino saß. Kaum gepennt, richtig genervt und dann guckt man, denkt man mal so und später drüber nach und denkt so, ey, ich habe das zumindest manchmal. Ich denke, ich hatte.
Ich glaube, es gibt, es gab so ein paar Filme, wo ich schon sagen muss, da hatte ich einen miesen Tag. Letztes Jahr zum Beispiel, wie hieß der nochmal, diese Animationsfilm Gefühle.
Oh, was geht? Ach so, Alles steht Kopf 2.
Alles steht Kopf 2. Den fand ich ja, da bin ich aus dem Kino ja gegangen, ne, wenn du dich entsinnst.
Ja,
und das war, glaube ich, die Umstände, hatte ich ja auch im Podcast erzählt. Ich glaube, einen, den ich nennen kann, wie hieß denn der nochmal? Der Film, der im letzten Drittel dann so abdriftet. Malefic, wie hieß denn der? Mal. Der von James Wan, den er zuletzt gemacht hatte.
Den habe ich nicht. Malavita oder so hieß
Malavita.
Der. Malavita. Oder mal irgendwie.
Mal, nicht Maleficent.
Nee,
mal.
Aber auf jeden Fall, den habe ich ja nicht gesehen, wo du dann nochmal ins Kino bist.
Genau, weil ich nochmal ins Kino bin, weil ich dachte so, nee, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Ich fand ihn im zweiten Mal minimal besser. Der ist nicht meins, ich mag diesen Film nicht. Aber der wurde ja vollumfänglich von allen gefeiert, sodass ich da vielleicht auch dachte so, vielleicht ist manchmal auch einfach die Stimmung nicht die richtige. Vielleicht bin ich auch, ich muss sagen, so bei einem James Wan gehe ich auch mit
Malignant.
Vorurteilen. Malignant. Da gehe ich manchmal auch mit Vorurteilen rein und das würde ich unterschreiben. Manchmal sehe ich Filme vielleicht ein bisschen zu kritisch, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich zurückblicke und sage so, boah, da habe ich mich ja völlig geirrt. Nee, das gibt's nicht.
So, der Lieblingsgast von dir in 200 Folgen. Wir hatten eigentlich gar nicht so viele, vielleicht 10 Gäste.
Ja, aber es gab ein paar Folgen, wo ich dachte so, also ich habe mal geguckt, welche Folgen es auch sind, damit ihr die vielleicht nachholen könnt, falls ihr noch nicht so weit seid. Vorhin erst mit jemandem gesprochen, der meinte, er ist ein Dreivierteljahr zurück. Und freut sich jetzt schon auf die Folge mit den Oscar-Nominierungen, wo ich dachte, puh, da musst du aber schnell sein, die jetzt, damit du nicht in einem Dreivierteljahr erst hörst und dann eigentlich schon wieder die nächsten Oscar-Nominierungen fast anstehen. Platz 1 ist bei mir, Folge 105. Was glaubst du? Welcher Gast?
105, das ist, 105 ist relativ spät. Dietmar kam früher das erste Mal.
Dietmar ist nicht mein Lieblingsgast. Also nichts gegen Dietmar, ich liebe Dietmar.
Ich habe doch fast alle Gäste hier angeschleppt.
Was ist das jetzt für eine Info? Ich will einfach von dir wissen.
Ich wollte, warte mal. Na, 100, dann Fabian Gasmier? Nee, der ist ja auch später.
Der ist auf Platz 2.
Warte mal, Björn kam auch ganz spät.
Steffen. Steffen Gerlach. Wir haben.
Stimmt, ja, Steffen.
In Folge 105 hatten wir zum ersten Mal jemanden da, der so tief in der Branche ist. Er ist ja, ne, hat seine eigene Firma oder wie
Cape Light Pictures.
Cape Light Pictures.
Verleih.
Ja. Sein eigener Verleih. Und der hat.
Also mit Geschäftspartnern. Er ist immer sehr bedacht, dass er nicht falsch dargestellt wird.
Er ist genau, aber er ist der. Er
Geschäftsführer.
Ist, ne, er ist so ein Geschäftsführer davon und er hat so krasse Geschichten erzählen können. So, das war auch bei Fabian Gasmier da, der bei uns gewesen ist und als Produzent von unter anderem Sonne und Beton vieles erzählt hat und über die Filmindustrie und über Fördergelder. Und diese beiden haben so tief blicken lassen, das hat mir richtig Freude gemacht. Die hätte ich ewig weiterreden lassen können. Fabian Gasmier, für all diejenigen, die das nachholen wollen, 148 war die Episode. Und dann war für mich die 128 noch echt ein Highlight, weil die Jungs vom Fantasy Filmfest da waren. Da komme ich vielleicht später nochmal, wenn wir über das Lieblingstrivia drüber sprechen. Also gerade, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Arthur hieß ja der eine und der andere, habe ich leider gerade vergessen, der hatte so lustige Geschichten erzählt von irgendwelchen Bändern, die nicht geliefert wurden, wo sie mit dem Auto schnell nach München fahren mussten, Bändern, die vertauscht wurden und die Filme dann eigentlich von hinten angefangen haben. Das hat Spaß gemacht. Diese Folgen sind so meine Lieblingsfolgen tatsächlich gewesen. Wir hatten Hand of Blood, wir hatten Kollegen wie Schröckert da, wir hatten Yves von damals noch Moviepilot.
Jetzt kürzlich ja Björn Schaller. Wir haben
Björn Schaller fand ich auch richtig gut.
Dietmar Wunder zweimal hatten wir ihn
genau.
Da. Wir hatten.
Wer war dein Lieblingsgast?
Aileen Tetzel hatten ja. Wir da, die Regisseurin.
Wer war dein Lieblingsgast?
Ich, immer wenn ich daran denke, ich mag Dietmar einfach so sehr als Mensch. Und ich finde das immer, ich höre dem so gerne zu, auch wenn ich vieles davon schon so oft gehört habe. Aber Dietmar ist für mich so der Inbegriff von, auch wenn ich die Stimme höre, so viel Kindheit. Und das ist so ein lieber Typ. Und das mag jetzt inhaltlich gar nicht vergleichbar sein mit diesem, wie tief steige ich in die Materie ab. Aber so vom Wohlfühlfaktor hier so zu sitzen und zu sagen, und ähnlich geht es mir auch mit Björn, das ist einfach so die Energie und die Filmliebe ist anders, weil das Business steht nicht so im Vordergrund wie bei den anderen, weil sie einfach so viel auch mit ihren Stimmen auf dieser großen Hollywood-Ebene zu tun haben. Also es ist irgendwo zwischen Dietmar und Björn, die beiden mag ich einfach auch so schon richtig lang und ich habe dir sofort erstmal Dietmar mir hingeschrieben.
Ja, ich muss sagen, ich hatte gestern Trailer für alte Filme rausgesucht, American History X war dabei und da habe ich Dietmars Stimme im deutschen Trailer gehört.
Spricht ihr da noch Edward Norton nennen?
Oder
spricht denn der?
Ja, irgendwas hat er gesprochen. Es kann auch sein, dass ich das mit.
Ah, der könnte den Gefängnispartner da, den.
Irgendjemanden. Oder ich irre mich und verwechsel das gerade mit die Truman Show. Den habe ich auch auf Deutsch runtergeladen, den Trailer. Also irgendwo hatte ich ihn gehört und dachte so, das ist so lustig, wie lange die Leute, mit denen wir hier zum Teil auch sprechen, wie lange die auch schon in der Industrie dann zum Teil sind. Und Dietmar macht das ja nun schon gefühlte Ewigkeiten. Björn hatte ja auch was erzählt, so voll. An Ende der 80er.
Während wir hier gerade sitzen, habe ich übrigens einen Sichtungslink bekommen für Flight Risk.
Flight Risk, ah ja.
Ja,
ja, jetzt, ja. Da müssen wir auch noch
jetzt
reden.
Jetzt geht's los.
Der kriegt ja in den USA gerade schon voll auf den Sack. Ja, das waren so die Lieblingsgäste. Ich wünsche mir für die Zukunft mehr von diesen Insidern, die, weil das merkst du auch bei den Leuten, das auch in den Kommentaren, die lieben das, wenn solche Geschichten erzählt werden.
Ich habe ja letztens Dings hier angefragt.
Florian David Fitz hat es.
Nee, den anderen.
Arnold Schwarzenegger.
Jetzt muss ich mal gucken.
Boah, der wäre geil.
Das ist natürlich jetzt peinlich, dass mir das jetzt gerade. Friedrich Mücke meine ich natürlich.
Friedrich Mücke, ja.
Ja. Ich habe ihm das so erzählt, was wir machen. Und er hat gesagt, überleg's dir mal. Und er hat geschrieben, ich überleg's mir mal.
Ja, wobei ich sagen muss, Schauspieler sind halt Schauspieler. Und Schauspieler, die sind ja auch nur so, die sind vor den Kameras zu sehen. Häufig habe ich das Gefühl, die müssen das Game auch nochmal anders spielen, um neu wieder auch gecastet zu werden. Und wann immer wir hier so solche Leute da hatten, solche Leute, das ist ein bisschen abschätzig, so ist es gar nicht gemeint, aber dann hatte ich das Gefühl, dass die Storys, die dabei herumkamen, nicht so, also mich zumindest nicht so sehr abgeholt haben, wie das zum Beispiel ist, wenn.
Sehr verkopft, weil sie sehr abhängig sind im System,
genau.
Oft Schauspieler
und
Schauspieler.
Und wenn du dann wirklich so einen alten Hasen, der so schon zig Filme produziert hat oder eben Storys von 1986 und ne, das ist dann halt cool. Und manchmal bekommt ihr Sachen ja auch nicht mit. Ja. Das Mikrofon, also allein was Fabian Gasmier Off-Air erzählt hat, wo er uns darum gebeten hat, die nicht zu senden. Das war übelst spannend und es tat mir da echt so leid. Ach man, schade. So, am liebsten würde ich das Mikrofon einfach heimlich einschalten.
Wir müssen diese Gäste-Sache einfach mal wieder höher halten.
Ja.
Ich frage mich auch so, da wüsste ich gar nicht, wie du reagierst, weil manchmal bist du so, ja, den und, ah nee, den auf keinen Fall. Zum Beispiel Sonnenbeton 2, wenn der käme. Hätten wir dann Felix Lobrecht hier sitzen?
Klar, gerne.
Würde mich interessieren eigentlich.
Klar, also ich finde, mit Felix würde ich mir allein schon anhören wollen, was er zu sagen hat, weil ich fand das ja fantastisch, was er mit dem ersten Buch gemacht hat. Ich habe das Buch jetzt ja nicht gelesen, aber allein, was beim Film rauskam, das fand ich wirklich brillant. Und da auch nochmal so Einblicke zu bekommen, wie sind denn die Prozesse, wie sehr ist er auch involviert, ist sicherlich auch für die Hörer. Und davon mal abgesehen, er ist ein bekannter Podcaster und Comedian, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und wir hätten für unsere neuen Social-Media-Clips, die wir jetzt ja machen, auch mal so einen Funny-Clip.
Richtig geil.
Wo wir dann nicht nur aus dem Witzebuch Witze vorlesen müssen, damit die hier mal lustig sind. Das wäre es doch mal.
Schlechtester Film.
Da habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt. Wir haben so viele schlechte Filme hier, dass ich mich gar nicht...
Aber ich habe zwei, die ziemlich schnell da waren.
Also bei mir war einer direkt im Kopf und es war Hanau von Uwe Boll.
Habe ich nie gesehen.
Ja.
Da spiele ich ja mit, ne?
Ja, stimmt.
Sagt Google immer.
Nee, hast du nicht mitproduziert?
Nee, ich spiele mit, sagt Google
immer. Ach so, ja. Ein cool. Robert Hofmann hat da... Ich wurde die Tage angerufen, ob meine Stromrechnung immer noch ein Problem sei. Und ich so, nee, ja, aber Sie sind doch David Hein aus... Und da dachte ich so, ah ja, es gibt nicht nur einen David Hein. Ich glaube, es gibt noch einen Basketballer oder irgendwie sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Nicht schlecht.
Ja, also mein Name ist natürlich absoluten Profis und Stars vorbehalten.
Ich habe letztens ein Wahlplakat gesehen von einem CDU-Kandidaten, der hieß Dustin Hoffmann.
Dustin Hoffmann.
Nicht so, wir haben hier einen Dustin Hoffmann.
Aber wie wird der, also der steht doch dann Dustin drauf auf dem Wahlplakat.
Ja, also vielleicht wird er auch so ausgesprochen. Dustin Hoffmann.
Krass.
Sky Sharks.
Nee, was war, Sky Sharks war dein schlechtester?
Na, da gab es nochmal so diese Extra-Portion Scheißigkeit hinten dran.
Das war
Wenn
ja
du dich
unser,
erinnerst, das
ja,
war
ja.
Das dieser Hate, wo ich persönlich von Produzent und Regisseur niedergemacht wurde.
Das war im ersten Jahr des Podcasts,
Abschaum.
Ne? Genau.
Und bis heute, ich werde es nicht müde zu betonen, ich habe 20 Euro Crowdfunding gezahlt und ich habe noch nicht meine digitale Kopie von Sky Sharks. Das ist aktuell noch Betrug. Und Manta Manta, zweiter Teil, da konnte ich mich nicht entscheiden. Die
ja,
sind beide
Manta, Manta
wirklich
war,
mieser
ja,
Müll.
Ja.
Aber du hast wenigstens damit noch richtig Geld gemacht auf YouTube.
Ja, man muss sagen, bei solchen Filmen, die so richtig mies sind, manchmal hat man so eine diebische Freude und manchmal hat man wirklich auch so eine Freude, weil man weiß, okay, das jetzt zu verreißen öffentlich bringt tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Bei Sky Sharks muss ich sagen, so, das war damals schon ein interessanter Moment. Ich hatte ja gerade erst wieder mit YouTube, bin ich so richtig eingestiegen. Ich hatte ja erst seit diesem Sommer wieder Videos auf meinem Kanal gemacht. Und ich glaube, eines meiner ersten, also unter den ersten 10 war, wie ich für dich Partei ergriffen hatte.
Da haben wir auch gestritten danach.
Wir beide?
Ja, nicht
Nein.
wegen diesem Video, sondern ein paar Wochen später wurdest du intern angegangen und ich hatte dich nicht, es gab ein internes mit anderen Menschen und du fühltest dich nicht, dass ich mich hinter dich gestellt habe und ich wollte einfach nur ein entspanntes Wochenende mit Freunden verbringen und dann gab es dann richtig, wir haben uns am Anfang vom Podcast schon ein paar Mal echt in die Haare gekriegt.
Naja, wir mussten
aneinander geraten.
Nee, ja, wir sind ja früher immer aneinander geraten. Also ich muss sagen, das hat sich ja dann erst entwickelt. Ich glaube, wir sind beide erwachsen geworden jetzt mit weit über 30, bei mir schon über 40. Wie alt bist du eigentlich?
So gut kennt ihr mich. 37. Ja, bist du 44?
Nein, werde ich auch dieses Jahr erst.
Ach, das ist ein 6, ich denke immer, es sind 7 Jahre.
Nee. Und das hat man da noch so ein bisschen gemerkt, aber bei dieser Sky Sharks-Sache fand ich schon interessant auch, wie man merkte, ne, die haben sich ja wirklich auf dich gestürzt und dachten, dass sie damit irgendwie durchkommen und haben, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht begriffen, dass sie haben ja ihren Film über Crowdfunding produziert und haben da die Macht der Crowd irgendwie angezapft, haben aber nicht verstanden, dass die Crowd natürlich auch was anderes machen kann. Und plötzlich waren da zwei, die eine Reichweite haben und die sich dann auch zusammengetan haben. Und damit haben die nicht gerechnet. Das merktest du. Dann sind Leute, die das zu Recht natürlich auch von uns gehört haben. Und das finde ich so schön auch, dass das zum Teil dann auch so eine Auswirkung haben können. Haben die dann so ein bisschen zurechtgewiesen, bis es dahin ging, dass sie sich entschuldigen mussten.
Also
diesen Post
Studio,
offline nehmen mussten.
Genau, und das Studio hat sich entschuldigen lassen über deren PR-Agentur.
Ja, ja.
Finde ich jetzt auch noch nicht den respektabelsten Move. Aber
ich mag ja überhaupt nicht, wenn man irgendwie Macht ausübt oder wenn man die ausnutzt, vor allen Dingen sogar. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn gerade Influencer sich hinstellen, hey, ich bin da gestern nicht reingekommen in den Club und hier ist der Name vom Türsteher.
Machen das heutzutage noch Leute?
Also kriegt man schon mal mit, gab es aber in der Vergangenheit. Ne? Sowas kann ich gar nicht leiden. Aber in dem Fall ging es ja auch darum, mal zu sagen, ey, so übt man keine Kritik und was soll das denn? Ne? Und wenn ihr vor allen Dingen in die Öffentlichkeit euch begebt und versucht dann so eine Schmutzkampagne durchzuziehen, dann müsst ihr aber auch das Echo aushalten. Das fand ich ganz gut. Ne? Das war so eines der ersten Male, wo wir, glaube ich, auch im Podcast so, man hat uns zusammengeschweißt, aber wie du ja selber sagtest, du hast ja lieber, das statt des Zusammenschweißens hast du herausgearbeitet, dass wir uns ein paar Wochen später gestritten haben. Naja, wenn dir das im Kopf geblieben ist.
Das war einfach viel Dynamik in alle Richtungen. Das ist viel Reiberei gewesen.
Wir hatten uns auch die Frage gestellt, was waren so Folgen, die mir im Kopf geblieben sind. Da ist mir eine eingefallen, vielleicht hast du da auch irgendeine, aber für mich war das so Folge 46, Episode 46. Wirst du vielleicht nicht mehr wissen. Ich weiß noch, wir kamen aus dem Kino und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es King Richard war oder Spider-Man No Way Home. Beide Filme haben wir in dieser Folge besprochen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass du ganz offen und deutlich zu mir gesagt hast, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Folge. Ich will das nicht machen. Du hattest, glaube ich, Sorge, dass wir uns streiten könnten. Und damals war das ja noch so. Es war unser erstes Jahr. Wir hatten noch kein ganzes Jahr rum. Und wir mussten, glaube ich, auch eben die Sprach- und Diskussionskultur füreinander so ein bisschen lernen. Und das war das erste Mal, dass ich für mich gemerkt habe, hui, das funktioniert aber trotzdem gut. Ich glaube, ich hatte dir damals schon gesagt, nee, das ist so schlimm, wird's nicht. Und ich fand bis heute, das war so das erste Mal, wo wir so ein richtig schönes Gespräch hatten. Wir waren völlig unterschiedlicher Meinung bei beiden Filmen, haben das aber hinbekommen, das mit uns irgendwie zu vereinbaren. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich auf unsere Hörer auch übertragen hat. Das haben die uns ja viel gespielt.
Das schreiben sie viel. Das ist halt so ein, ich würde mal sagen, ein Reifeprozess, der heutzutage ganz wenig stattfindet, wo Leute sich immer gleich hassen wegen irgendeinem Scheiß. Also es fällt ja wahnsinnig schwer, Menschen zu akzeptieren, dass jemand anderes eine andere Meinung hat.
Ja, ja.
Also dieses Vorauseilende, immer wieder zu sagen, mein Weg ist der richtige, das ist so eine ganz komische Krankheit in der jetzigen Diskussionskultur. Und ja, aber weil wir auch, also ich finde, du bist jemand, der starke Argumente hat und sich sehr gut ausdrücken kann und sich dann, wehren ist das falsche Wort, seine Position zu behalten. Ich bin auch sehr, ich denke gerne über das nach, was andere sagen. Und ich erwische mich immer wieder, wo ich so denke, so, ja, da hast du schon recht und ich verstehe es und ich kann deine Perspektive einnehmen und denke dann so, ja, ist schon richtig, jetzt habe ich eigentlich die. Und dann, nee, warte mal, ich finde es doch aber eigentlich anders. So, weißt du, was ich meine? So, und das ist es, glaube ich, aber das ist auch menschlich. Und das ist, und ich glaube, der Knackpunkt ist, menschlich dazu zu stehen, dass man etwas mag, was andere vielleicht anderen sehen, oder dass man etwas nicht mag, was andere, und dafür glaubhaft machen zu können, warum es einmal gegangen so ergeht.
Ich hatte gestern ein spannendes Gespräch mit Andi, unserem gemeinsamen Kollegen, Freund aus L.A., mit dem ich neulich auch über die Folge gesprochen hatte, hatte ich über mein Oscar-Video gesprochen. Er ist blühender Verehrer der Oscars, guckt das jedes Jahr, freut sich jedes Jahr. Und ich hatte ihm davon berichtet, dass ich dieses Video plane, auch mit den einzelnen Punkten. Und da haben wir dann so ein bisschen darüber gesprochen. Er hat dann seine Perspektive genannt. Und ich habe bei ein paar Sachen gemerkt, so, das sehe ich auch so, stimmt so. Aber ich meinte dann zu ihm, eine Sache, die bei all diesen Punkten, die dafür stimmen, und ich habe das jetzt zum Beispiel auch, wo ich das Video geschnitten habe, ich habe ganz viele alte Oscar-Clips auch gucken müssen und habe gleich gemerkt, ah, das macht was mit mir, ne? Wenn dann die auf die Bühne kommen, manche Reden sind voll cool, dieser Moment, wenn alle sich freuen, das ist irgendwie sowas, das überträgt sich ja auf dich als Zuschauer. Ein bisschen von dem Adrenalin, was die Leute vor Ort haben müssen, hast du dann auch. Wie wenn zum Beispiel Deutschland Weltmeister wird und alle sagen, ja, wir sind alle Weltmeister geworden und eigentlich haben wir aber alle nichts gemacht, sondern
Roberto Benigni, der über die Stühle steigt.
Ja, genau. Und so. Sondern, aber trotzdem bist du begeistert, wenn Deutschland Weltmeister wird und hast trotzdem auch dieses Höhegefühl und das macht was mit dir. Und ich meinte zu ihm aber, trotzdem spüre ich, dass ich die Oscars, also ein ganz klassisches Beispiel, ich gucke kein Jahr mehr die Oscars und das muss einen Grund haben. Ich bin ein riesiger Filmfan. Ich fahre auch auf dieses Filmfest oder gehe auf alle möglichen Filmfestivals, weil ich Filme auch so früh wie möglich gucken möchte. Ne, also ich umgebe mich den ganzen Tag mit Filmstories. Das ist mein Brot und Butter. Es kann also eigentlich nicht sein, dass diese Oscars mich nicht interessieren. Muss einen Grund haben. So, und das ist dann so, da kann der andere noch so viele Argumente haben. Wenn du in dir fühlst, dass irgendwas nicht stimmt, dann hast du recht. Für dich, ja, dann stimmt das natürlich für den anderen trotzdem nicht. Aber dann gibt es da einen Grund und dafür suche ich immer auf den Kern zu gehen, was ist denn dieser Grund? Und so ist es auch, wenn wir über Filme sprechen. Wenn du mal was sagst, wo ich das Gefühl habe, ja, da hat er recht, bleibe ich trotzdem dabei, dass es ja irgendwo diesen Kern bei mir gibt, der ursprünglich mein Gefühl ausgelöst hat. Und weil ich das habe, um nochmal auf diese Fehleinschätzungen zurückzukommen, weil ich mich mal so gefühlt habe im Kino, weiß ich auch, dass ich keine Fehleinschätzung getroffen haben kann, sonst hätte ich mich anders gefühlt.
Sag ja schon immer, dass ich das ein bisschen bewundernswert finde, dass mir es schwerfällt, aus dem Kino zu kommen und endgültig zu sagen, das ist meine Meinung. Du kommst ja raus und weißt immer sofort, wie es war. Und ich sage immer, ich möchte manchmal drüber schlafen. Und das ist ein Grund zum Beispiel bei der beste Film von 200 Filmen. Oder 200 Folgen.
Da bin ich auch ins Strauchen gekommen. Was
ist
der beste Film?
Durchgegangen. Der beste Film ist für mich der, der mir dann am meisten eigentlich bedeutet über eine längere Zeit.
So war es bei mir auch. Den habe ich auch gewählt.
Du wirst nämlich gar nicht mitgehen. Musst du ja zum Glück auch nicht. The Whale.
The Whale?
The Whale hat mich ja natürlich selbst als Übergewichtiger und so auf so einer, dieses kranke, süchtige, selbstzerstörerische, das wird dann natürlich an so einem Leidensporno überhöht. Aber im Kern dieser Konflikt und auch dieses Selbstbild und diese Selbstabwertung und eigentlich trotzdem Liebe für andere empfinden zu können, aber nicht für sich selbst, da steckte so viel drin, was mich so zutiefst berührt hat. Und auch immer wieder ich an diesen Film zurückdenke. Es gab Filme, die waren für den Moment im Kino wirkungsvoller oder größer oder besonderer. Aber The Whale hat hinterlässt immer noch einen spürbaren Abdruck bei mir jetzt nach, was sind da, 3 Jahre alt?
Nee, 2, glaube ich. 2 Jahre. Mein Lieblingsfilm aus den 200 Folgen ist ähnlich wie bei dir jetzt.
Könnte ich drauf kommen, wenn so auf dich schnell?
Versuch mal. Es ist nicht Hanau. Nicht Borderlands.
Dein Lieblingsfilm.
Also es ist keiner dieser Filme, denen ich 5 Sterne gegeben habe. Es ist nicht Poor Things, es ist nicht Zone of Interest.
Bei dir könnte das sogar ein Animationsfilm sein.
Nee, es ist Dune. Erstens fand ich den Film fantastisch. Und ich weiß noch, als wir den damals im Kino geguckt haben, ich war weggesprengt. Das war Sommer. Dadurch, wenn du rausgekommen bist aus dem Kino, hattest du auch so deine
das
Augen.
Das gleißende Licht und so passend.
Genau, du musstest dich erstmal anpassen. Und ich dachte so, boah, endlich ist da mal wieder ein großer Blockbuster-Film, der nicht scheiße ist oder der nicht mittelmäßig
das war
ist.
Sommer. Wir haben dazu ein Event gemacht, das war Oktober.
Nee, das war September. Das war
das Sommer, Alter?
Ja, also ich glaube, wir haben den geguckt. Wir haben die Pressevorführung war so Anfang September, das ist ja dann noch Sommer. Und gegen Ende September, und das kam dann noch dazu. Wir haben dann diese Veranstaltung gemacht zu Dune. Wir haben ihn nochmal geguckt, auch mit Freunden und Familie, die den alle toll fanden. Ich habe dann ja vor 2 Jahren oder letztes Jahr mit Hans Zimmer dieses Interview noch geführt. Da kam das Thema wieder auf. Also Dune hat mich begleitet jetzt über die Zeit, die wir diesen Podcast machen. Ich glaube, es war ja auch das im ersten Jahr, in dem wir den Podcast gemacht haben, kam dieser erste Teil raus und ist, glaube ich, mir als erster Film eingefallen, weil ich dachte so, ja, ich könnte jetzt einen 5-Sterne-Film nennen, aber irgendwie, und ich weiß auch noch, dass wir im Podcast darüber sehr viel diskutiert haben, weil wir beide den mochten und den Film da dadurch dann auch so seziert haben und dementsprechend hat er, ich finde, uns begleitet irgendwie. Der hat Eindruck hinterlassen, deswegen ist Dune für mich der beste Film in diesen 200 Folgen.
Das finde ich verständlich und nicht nachvollziehbar. Hast du ein Lieblingstrivia, wenn du zurückschaust?
Ja, hatte ich ja schon gesagt, also ich habe alles vergessen, was wir hier mal aufgeführt haben. Ich glaube, ich erinnere mich gerne zurück an, was Henry mal gesagt hat, der da war. Urst hatte was über Beate Uhse erzählt, weil das habe ich
und
nicht gewusst.
Die Kampfpilotin
war und dann in irgendeinem Kriegsfilm mitgespielt hat, habe ich noch nie gehört. Und das sind natürlich die schönsten Trivia gewesen. Aber die sind dann natürlich in der Regel nicht von uns gewesen. Wobei du auch mal so ein paar Sachen dann.
Ja, ich muss immer an diese Popcorn-Sache zurückdenken. Ich mag sehr die Geschichte des Popcorns, so, weil.
Ja, oder.
Was ich noch nie gehört hatte.
Mir fiel auch vorhin Alice Guy Blaché ein, glaube ich, so hieß sie, die du mal ausgegraben hast. Das war die erste Regisseurin oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Aber ich dachte dann so, naja, die Gäste bringen natürlich Sachen mit, die nicht uninteressant sind. Wir hatten ein paar Gäste, bei
ich
denen du gemerkt.
Bei dir ganz kurz diese, die vom Helikopter geköpften.
Ja, dieser eine krasse Unfall am Set von Twilight Zone.
Ja, ja, der auch generell diese Tode am Set, aber besonders dieses Bild von wegen, dass die Rotorblätter da so nah an den dran sind, dass sie die dann, ja, übel.
Ja, und ich hatte das ja schon gesagt, die Jungs vom Fantasy Filmfest haben so, glaube ich, die besten Trivias mitgebracht, weil bei vielen Gästen merkt man, das haben sie sich jetzt kurz vorher in der S-Bahn auf dem Weg zum Podcast überlegt. Da war jetzt nicht so viel dahinter, bei einigen aber schon coole Trivia mit dabei gewesen. Und ich fand die vom Fantasy Filmfest, die hatten zum Beispiel erzählt, dass Cube, der erste Cube, kam damals in unterschiedlichen Filmrollen ja noch an, war aber nicht beschriftet. Dadurch wussten sie nicht, was ist denn jetzt der Anfang, was die Mitte und was ist das Ende des Films. Und sie haben die falsch angeordnet. Und im Film kam dann, glaube ich, die Mitte zuerst, dann das Ende und dann der Anfang. Und er sagte sogar damals, dass nicht alle mitbekommen haben, dass es so nicht gedacht gewesen ist. Und diese Folge könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr wirklich aus der Industrie absurdeste Geschichten hören möchtest, weil da gab es vieles Schönes.
Hast du noch was?
Warte mal, habe ich hier noch was aufgeschrieben? Lass mich doch mal in Ruhe gucken. Nee, habe ich nicht. Das waren die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich Episode 121 noch ziemlich gut fand. Das war so eine, die haben wir im Juli 2023 gemacht und da haben wir zum ersten Mal so einen richtigen Deep Dive gemacht. In was, warum geht es der Industrie gerade nicht genug? Haben so Zahlen aufgelistet. Das war fast so mehr die PowerPoint- oder Excel-Tabellenfolge. Aber ich muss sagen, das mochte ich bei uns immer sehr, dass wir über die Jahre auch viele solche Sachen gemacht haben. Das machen wir nicht immer. Aber wir haben schon über Streaming-Anbieter so eine Übersicht gemacht, was, welche Plattformen gibt es, wie sind sie technisch. Wir haben Zeitschriften, alle Filmzeitschriften habe ich mal mitgebracht und bin durchgegangen. Das ist ehrlich gesagt noch immer mein Lieblings-Deep-Dive, weil das hat mir richtig Freude gemacht, so die zu kaufen, alle zu lesen, mir aufzuschreiben, was ich doof finde. Das hat etwas Journalistisches, das fand ich gut.
Super viele Historiensachen haben wir, wo wir immer noch das Black Cinema schuldig sind, wenn es sich mal anbietet. Mhm. Aber sind dann so ein bisschen auch immer über die, weil ich glaube, wir hatten die Geschichte der Frau, wir hatten das Action-Kino, wir hatten das...
Sex hatten wir, Horrorfilme.
Zombie hatten wir noch nicht, das können wir auch nochmal aufbewahren. Sind aber, haben wir wieder so Aufhänger genommen, dann, wenn größere Persönlichkeiten mal auch, haben wir auch mal hier und da gewürdigt, haben Leute aufgegriffen, wie deren Wege, zum Beispiel, weiß nicht, wir hatten Brad Pitt oder so eine Sachen. Immer mal wieder, wenn sie es angeboten hat.
Und Spiele mag ich immer.
Spiele. Ich willst du jetzt noch spielen oder spielen wir wann anders?
Komm, wir spielen noch eine Runde.
Noch eine Runde?
Eine Runde. Was spielen wir? Stadtland Film.
Ja.
Wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht? Ich weiß nicht mehr.
Ja, ist gar kein Problem. Wir haben ja natürlich unseren wunderbaren Cutter, hat nochmal rausgesucht, wie die Kategorien waren. Wir hatten Film, Schauspieler, Regisseur, alles natürlich immer männlich, weiblich. Mhm. Also außer Film.
Warte mal.
Filmmonster?
Filmmonster?
Warte, machen wir mal Film?
Ja. Was noch?
Schauspiel.
Schauspieler, also Spielerin oder
ja, ist ja, egal. Ja, ne? Ist egal. Ja. Regisseur, Regisseurin.
Oh Gott.
Mhm. Dann hatten wir Filmfigur.
Da sind wir uns ja mal ins Streiten
gekommen. Egal.
Ist egal.
Wir spielen das jetzt.
Ja.
Set, also Welt. Also
eine das hat doch beim letzten Mal überhaupt nicht funktioniert.
Das schaffen wir.
Also Setting, machen wir Setting.
Setting. Mhm. Setting. Okay, und dann könnte man noch nehmen, wir haben ja noch zum Beispiel Rollname oder deutscher Film, Todesursache im Film, Serie. Eine
Todesursache, lass Serie machen dann.
Serie?
Mhm.
Reicht das? Das sind ja nur 6.
Locker.
6 reicht?
Na dann lass doch noch...
Filme mit einem Wort. Ah nee, das Rollname. Das
Rollname ist anstrengend.
Figur. Nee, Filmfigur haben wir ja schon.
Nee,
haben wir schon.
Tier, Filmtier.
Und ist jetzt nicht anstrengend?
Na, oder weiß ich nicht, Filmmonster ist hat doch eigentlich aber ganz cool.
Ja, der Filmmonster ist doch... Filmmonster-Tier, okay?
Ja.
Filmkreatur.
Das wird auf jeden Fall nach hinten losgehen, ich kenne uns. Bist du auch so ein Streithammel?
So,
das ist
da kommen hinten die Punkte. Hier vorne kommt der Buchstabe. So, bist du bereit?
Ja.
Aber warte mal, jetzt muss ich mich ja wirklich konzentrieren. Ich tue hier so, als wäre das jetzt einfach so. Aber nee, du guckst ja ab. So, nee.
Du guckst ab.
Ja, das stimmt eigentlich.
Deswegen werde ich auch übelst kritzeln.
Ich stelle hier so einen Laptop hin. Okay, bist du bereit?
Ja.
Wer macht A?
Du.
Erstmal Konzentration.
Oh, ich bin auch so schlecht im Konzentrieren gerade. Du bist halt todmüde. Das ist,
Konzentration, wir schaffen das.
Okay, wir haben Filmfigur, Serie, Filmkreatur.
Nein, wir haben Film, Schauspieler,
ja.
Regisseur, Filmfigur, Setting, Serie, Kreatur.
Okay.
A.
Stopp.
H.
Vorname oder Nachname?
Ist egal. Ist Hitler ein Filmfigur?
Hitler ist in einem...
Hitler ist eine Filmfigur.
Okay, stopp.
Ich bin richtig schlecht.
Oi.
Film.
Habe ich Hanau.
Ich habe Hassel.
Hassel? Ja. Ja, okay.
Was gab's denn da jetzt? 10 Punkte, ne?
Nee, warte mal. 10, 20, 10? Wenn man's...
Wenn er nix hat, 10 so und 5 wären gleich.
Also 10.
Mhm. Schauspiel, Hugh Grant.
Holly Hunter.
Ja, 10.
Da habe ich Michael Haneke bei Regisseur.
Ach, du hast einen Nachnamen genommen.
Ja, du hast gesagt,
ich
ist egal.
Richtig schlecht, ich weiß, ist Heinrich Böll Regisseur?
Heinrich Böll.
Kennst du nicht die Heinrich Böll Stiftung? Ist das nicht irgendwas Filmisches? Oder ist das, ich bin überwältig überfragt.
Nee, also habe ich noch nie gehört. Google schnell, aber ich gebe mir schon mal 20 Punkte.
Warte mal, warum
Heinrich
hat das...
Heinrich Böll.
Warum klingelt das denn bei mir? Deutscher Schriftsteller.
Ja, schade.
Oh. Hitler.
Filmfigur Hitler?
Hitler ist voll in Ordnung.
Da habe ich Howard Hughes genommen.
Den hatte ich, oh, mit zwei Hs sogar.
Aha, ich habe overachieved.
In Aviator.
Setting habe ich Hollywood. Ist ein Setting. Ja, da fängst du mich wieder an.
Dann habe ich hier...
Nee, du hast das, was da steht.
Steht. Und
was
auch, steht da?
Was steht da?
Hightower.
Was?
Im Hightower. Da sind die.
Was für ein Hightower? Was soll denn das sein?
Na, so im hohen Turm.
Ja, aber wo? In welchem Film?
Na, hier,
ich kann dir Babylon sagen.
Game of Thrones zum Beispiel so.
Ja, nee.
Hey, hier, das neue House of the Dragon.
Dann heißt der nicht
die
Hightower.
Die heißen Hightowers,
nein,
weil die kommen von einem Hightower?
Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Regeln sind
Regeln.
Du nimmst
es auch noch richtig ernst hier.
Ja.
Serie?
Sag du.
Helgoland.
Die hast du dir ausgedacht. Da steht doch nur gekritzelt.
Da steht Helgoland 531. Okay, okay. Da steht es da.
Okay, okay, okay. Ich habe, hör mal, wer da hämmert. Filmfigur?
Hund.
Ein Hund? Nein. Nein, weil wir Namen wollen. Ich habe Herbie. Dieser
das ist ein Käfer.
Ja, das ist ein Käfer.
Das ist keine Figur, das ist ein Auto.
Ja, wir haben gesagt,
Filmkreatur. Nee, Monsterkreatur. Das ist keine Kreatur. Das ist ein Auto.
Ist es nicht ein lebendes Auto?
Es redet. Nee.
Ja, aber dann,
du hättest
aber dann
gar nicht stoppen dürfen.
Dann lebst
du hättest
doch.
Nicht stoppen
dann
dürfen.
Dann lebst doch.
Du bist doch keine Kreatur.
Da, wo ist denn das keine Kreatur?
Ist Kit auch eine Kreatur?
Ja, nein. Ist ein Auto.
Ja, und Herbie?
Ja, aber Kit, nee, Herbie redet, redet Herbie überhaupt?
Das ist ja noch weniger als
ja,
Kit.
Ja, okay, dann streich ich's durch.
Hä? Was ist das denn?
Aber Hund ist auch Quatsch. Gut.
Na, Hund ist weniger Quatsch als...
Also hab ich... Nein, ist es nicht, weil Hund... Es ist,
ja,
es,
ja, dein Leben ist besser als das von allen
40,
anderen.
40, 50, 60, 70, 80 Punkte.
Wo hast du 80 Punkte her?
Na, 20 für Regisseur,
ach,
20
ich
für...
Ach, ich bin müde. So, du bist dran.
Eine machen wir noch.
Wie, eine machen wir noch?
Da können wir machen
unaufholbar.
Mehr. A.
Eigentlich bin ich gut da drin. Stopp.
S.
Stopp. Hm. Hast du was nicht?
Also bei Setting...
Film.
Star Wars.
Ein Systemsprenger.
Kunst.
Schauspieler.
Habe ich Stephen Baldwin.
Sarah Michelle Gellar.
Das hast du ausgeschrieben? Da hast du gedacht, so mache ich aber drei Namen.
Regisseur.
Steven Spielberg.
Steven Knight.
Ja, aber guck mal, Steven Spielberg hat sogar zwei S. Damit habe ich wieder... Eigentlich
nee,
müsste ich einen Punkt extra bekommen.
Wenn du jetzt stolz bist, als Deutscher Initialen SS zu haben bei Steven Spielberg, ist was falsch.
Filmfigur.
Siegfried und Roy. Behind the Chandelier, der richtig gute Film. Das sind Filmfiguren in Behind the Candelabra, so hieß das Ding. Das kannst du jetzt auch nicht abstreiten.
Ja, na gut, ich hatte auch Howard Hughes. Dann, ich habe Superman.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Ja, Setting.
Ich wollte, in Dune gibt es ja die Sadokar und ich dachte, vielleicht gibt es auch einen Planet namens Sadokarianien.
Hey, das sind einfach nur die Leute von Dings, vom Kaiser, die Armee.
Nicht Sadokarianien?
Nee, jetzt sind nur die, ich habe die Sahara.
Ja.
Zum Beispiel in Es war einmal in Afrika.
Ja, 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 ja.
So, 20?
Ja.
Weil du nichts hast?
Ja.
Serie?
Sopranos.
Stromberg. Oh, weil die ja echt auf Sopranos kommen müssen. Filmkreatur.
Warte mal, jetzt muss ich gucken, was hier steht. Ach so, der Sarlacc. Diese Kreatur, da gibt es doch in Star Wars dieses...
Ja, mich raus, kannst mir alles erzählen.
Oder hieß es Sarlacc? Also es hieß Sarlacc. Es hieß Sarlacc.
Ich denke, du hattest eine Sache nicht.
Ja, die Setting. Das war so Sadokarianien, war mir schon klar, dass das...
Ja, klar, ich habe Simba.
Sehr gut.
Danke. Danke.
Okay, 10, 20, 30,
80.
40, 50, 60. Oh, das ist natürlich krass. Was hattest du vorher?
40. Bist jetzt noch 20 Punkte
vorher. Ich bin
vorne.
Noch 20 Punkte vorher. Okay, dann letzte
willst
Runde.
Du spielen?
Ja. Dann können,
okay, wer macht
noch...
A, wer macht nicht?
Ne, du machst.
A.
Stopp.
K.
Kann man Sachen auch zweimal schreiben, wenn sie stimmen?
Nein. Das müssen verschiedene Sachen sein. Stopp. Sollen wir Serie anfangen?
Da habe ich keine.
Krimi.de.
Krimi.de?
Das ist eine Kinderserie. Auf dem Kika habe ich selbst mitgespielt zweimal. Kannst du nichts machen? Krimi.de. 20 Punkte. Gesnackt. Kannst du auch ein Gesicht ziehen, wie du willst. Film.
Habe ich Konklave.
König der Löwen. Schauspieler.
Kevin Bacon.
Kevin Klein.
Hm, wolltest du auch mal.
Wie?
Na, overachieven.
Regisseur.
Kevin Costner.
Kevin Costner.
5 Punkte also.
Ja, 5. Filmfigur.
Habe ich nicht.
King Kong.
Ach, ja, wirklich gut.
Den hatte ich auch bei Kreatur nämlich drinstehen. Und da musste ich dann streichen. Okay, Welt, Setting, was hast du denn da?
Krypton.
Oh, Ich habe Kongo, beziehungsweise Kongo Delta, Blood Diamond. Komm, komm schon, komm schon. Ich gebe dir den Film auch dazu. Keine Ahnung, ob der im Kongo spielt. Filmkreatur.
Habe ich Krypto.
Der Hund.
Der Hund.
Ich habe Klingone, so Singular. Aber die Klingonen, das ist ja wohl ganzes Volk sogar.
Aber haben wir nicht gesagt, dass wir da Monster oder dass wir.
Das sind ja wohl Kreaturen, Tier? Die sehen ja nun nicht mehr. Nee, Kreaturen.
Naja, gut.
Kreaturen.
Okay.
So, oh, jetzt, ich glaube, wir sind gleich.
Nee, du hast, glaube ich, gewonnen.
Ah, nee.
Ich habe, 40, warte mal, ich habe.
Ich habe
35. Ich
hab 85. Hä, wie geht das denn?
35.
16, 18, 85. Ja. Gewonnen für immer.
Für immer.
400. Folge kannst du wieder versuchen anzutreten. Kann ich's machen.
Ja.
So,
du kannst
Leute.
Als ungeschlagener Meister abtreten.
Ja.
Ich bin demnächst mit Eve bei Cinema Strikes Back.
Viel Spaß.
Danke.
Bezahlen sie euch?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. So, liebe Leute, 200 Folgen. Wir haben sehr gerne zurückgeschaut. Wir werden aber auch sehr gerne in die Zukunft schauen. Es ist kein Ende in Sicht. Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, wir sind durch so viele Widrigkeiten gegangen, sowohl miteinander als auch in unseren jeweiligen einzelnen Leben, als auch Hochpunkte. Und wenn wir bis jetzt durchgehalten haben.
Sogenannte Hightowers.
So Hightowers. Wenn wir bis jetzt durchgehalten haben, diesen Podcast zu machen, was soll eigentlich noch kommen? Ich bin guter Dinge.
Hast du gehört, dass ein Komet auf die Erde zusteuert?
Ja, oder? Aber das dauert noch Jahre.
Ich glaube 2032.
Ja, aber ganz gering wahrscheinlich dann, ja.
Ja,
das
aber was ist, wenn er genau auf deinem Haus aufschlägt? Was machen wir dann? Ich meine, klar, du hast
bin
natürlich...
Bin ich vielleicht nicht zu Hause an dem Tag.
Du hast ja natürlich einen kleinen Bunker da gebaut, das passt natürlich eigentlich perfekt.
Genau, sogar. Der rast auf mein Haus und dann zerschellt er doch, dann liegt das da. Und dann ist die ganze
oder
Presse...
Oder er sagt so, die ganze hässlich.
Und die ganze Presse der Welt steht dann in meinem Vorgarten um ein Stück von diesem Asteroiden. Na, ich wäre wahrscheinlich gut. Ich würde alles abhängen und die Bilder verkaufen. Zutritt und so.
Und dann ist aber eine außerirdische Kreatur drin, wie in der Blob.
So.
Und frisst dich auf.
So.
Oder er frisst Kupi auf.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Der lebt dann viel. Na doch, der lebt auch noch. Weiß nicht, ob
er oder er wird so wie in das Ding. So.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, David. Danke für 200 Folgen. Genießt es, ersetzt mich nicht.
Euch auch.
Ersetzt mich nicht.
Meine ich. Wie denn auch?
Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 201.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.